Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio 198 am 22. Dezember 2020. Halleluja, kurz vor Weihnachten, besonders kurz vor Jahresende. Und wie immer mit dabei Konrad. Hi Konrad.
Moin Moin, lobpreiset, keine Ahnung.
Das Ende des Jahres.
Das Ende des Jahres, so können wir das sagen.
Ja, selten so ein ereignisreiches und ereignistotes Jahr eventtotes Jahr gehabt
wie genau. Dieses Jahr. Ja, ich glaube, der Witz, der kommt nicht von mir, aber den ich jetzt immer höre, ist, dass wir jetzt ja auch alle wissen, was wir Silvester machen. Nämlich gar nichts. Genau. Das ist ja das immer die Frage so. Naja.
Zum Glück habe ich das schon die letzten Jahre so gehandhabt, gar nichts zu machen.
Praktisch.
Da habe ich wenig Umgewöhnungsphase.
Super. Ja, ansonsten hast du recht, hatten wir jetzt alle, glaube ich, ein relativ intensives Jahr, in welcher Hinsicht auch immer, durch Covid-19. Wir schreiben das Jahr 2020. Wir haben die zweite Phase der Covid-Epidemie erreicht. Jetzt ist auch die erste Mutation aufgetreten. Ich kann schon sagen, die erste, denn es wird sicher noch mehrere geben. Und dennoch lacht uns der Impfstoff so langsam entgegen. Mal gucken, wie der dann ausgerollt wird oder welche, also die Impfstoffe, sollte man besser sagen. Ja, nur so für die zeitliche Einordnung und worüber wir hier gerade herumheulen.
Es ist alles noch recht wackelig mit Blick auf die Standhaftigkeit der wissenschaftlichen Fundamente, auf denen das steht. Ne? Also so Langzeitwirkung der Impfstoffe ist noch so ein bisschen unklar. Die Art und den Effekt, den diese Mutation, die da in UK gerade aufgetreten ist, sind auch die meisten wissenschaftlichen Stimmen eher so noch ein bisschen verhalten. Die meisten, die ich so gelesen habe, oder die an mir vorbeigeflogen sind, sind so nach dem Motto, naja klar mutiert das Ding und das ist auch nicht wirklich die erste Mutation, die man sozusagen nachvollziehen kann, aber es ist zumindest eine, die jetzt irgendwie anders wirkt oder die eine andere, eine höhere Ansteckungsrate oder sowas mit sich bringt. Ne? Ja, es ist echt merkwürdig. Also was ich echt bemerkenswert finde, wir haben glaube ich in diesem Jahr unfassbar viel wissenschaftliche Erfolge in unfassbar kurzer Zeit gesehen. Also jetzt unabhängig ob wir jetzt wirklich schon vor einer Lösung des Problems stehen oder sowas, aber wie schnell dieses Ding untersucht worden ist, wie schnell Erkenntnisse darüber gewachsen sind, wie schnell wir jetzt auf einmal Impfstoffe auch haben und wie schnell die durch die entsprechenden Phasen oder die entsprechenden Testphasen gegangen sind, das ist echt bemerkenswert.
Ja, wahrscheinlich ein Tempo, was man nicht ewig halten kann, aber was zumindest zeigt, wenn das Haus am Brennen ist, dann kann man sich doch irgendwie zusammenraufen und natürlich auch, man kann plötzlich offene Wissenschaft betreiben. Wir hatten es ja schon, glaube ich, in vorherigen Folgen diskutiert. Plötzlich sind so Sachen wie Preprint-Server ein bisschen breiter eingesetzt. Mhm. Plötzlich treffen sich Leute in Chatsystemen wie Slack oder sowas in der Art, nicht, dass das nicht auch Probleme mit sich bringt, aber plötzlich ist da doch irgendwie eine andere Dynamik in dem doch teilweise sehr konservativen Feld zu sehen. Und das ist doch zumindest auch ein schöner Takeaway. Mal gucken, wir machen auch alle Homeoffice, ob das auch noch bleibt. Aber ja, wir haben eine ziemliche Beschleunigung gesehen, die auch auf gewisse Kosten kommt. Also dadurch, dass sich natürlich jetzt alle irgendwie auf Covid stürzen, bleiben sich auch andere Themen liegen, aber es zeigt zumindest, man könnte was machen, auch bei anderen Themen, die wichtig sind, Klimakatastrophe, Hust oder so. Das heißt, wir können noch ein bisschen Hoffnung in die Menschheit hegen.
Ja, das war das, das ist das, was so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden ist, was so ein bisschen liegen geblieben ist dieses Jahr, obwohl es langfristig gesehen wahrscheinlich sogar noch deutlich dramatischer ist, als das, was wir jetzt durch Covid sehen. Naja, hoffentlich finden wir da auch irgendwie noch einen Ansatzpunkt für mehr Wahrnehmung zu sorgen und hoffentlich ist der Ansatzpunkt nicht mehr Tote.
Genau. Das Problem ist natürlich bei Klima, das ist etwas, was man schwierig fasst und das einfach so unsere Gedanken, Planungszeiten einfach bei weitem übertrifft und das ist einfach ja, das große Problem. Wir sind halt irgendwie doch noch die Steinzeitmenschen, die denken, okay, was esse ich denn vielleicht in den nächsten paar Stunden oder bis morgen und nicht irgendwie, was passiert denn in 30 Jahren? Das ist das große Problem.
Ja.
Und viele Leute geht es dann auch gar nicht mehr so an.
Ja. Naja, hoffen wir, dass die Wissenschaft da nicht nur uns neue Möglichkeiten der Ansätze dem entgegenzuwirken bietet, sondern vielleicht auch Mittel und Wege findet, ein bisschen breiter, wirksamer die ganzen Mechanismen dahinter darzulegen und verständlicher zu machen und vor allen Dingen auch in die Ohren und vor allen Dingen Hirne von der Mehrheit zu dringen.
Ich denke, es ist auch wieder ein Problem, was wir jetzt natürlich auch gerade sehen, einfach diese ganze Wissenschaftskommunikation. Das ist ein Ding, was uns jetzt auf die Füße fällt. Ich glaube auch, das wurde auch schon an vielen Stellen, sich auch bei uns ja schon ein bisschen diskutiert, natürlich, wenn wir diese Lücke zwischen Forschenden und, sagen wir mal so, der Allgemeinheit einfach groß lassen, indem man sich im Elfenbeinturm verkriecht und da halt Forschung betreibt und nicht nach außen kommuniziert, wofür man eigentlich das ganze Geld braucht und was da eigentlich passiert, dann kommt halt der Mob, der einfach kritisch ist und nicht mitbekommen hat, wie Forschung funktioniert und so. Und das ist natürlich auch bei beiden diesen wichtigen Themen, Klima und solchen Epidemien, natürlich gleichsam wichtig. Also auch hier wieder redet, schnappt euch ein Mikrofon und blast eure Forschung hier in die weite Welt hinaus.
Ich bin gespannt, was die Erfolge, die wir jetzt bei Covid-19 in der Wissenschaft sehen, ob die einen Effekt darauf haben, dass die Wissenschaft wieder deutlich wahrgenommen oder deutlicher wahrgenommen wird und vor allen Dingen, ob mehr auf wissenschaftlichen Rat sozusagen in Zukunft gehört werden wird. Weil vielleicht doch, wenn jetzt irgendwie Impfstoffe kommen und man vielleicht auch die ersten Effekte davon sieht, dass es eine gewisse Sicherheit wieder gibt, natürlich werden wir da einen starken zeitlichen Nachzug oder so ein Delay sehen, bis wir dann tatsächlich eine Breitenwirksamkeit erzielen. Aber wenn man das dann irgendwie nachvollziehen kann und das wirklich bei Oma Erna auch angekommen ist, vielleicht kommt dann so ein bisschen wieder das durch, hey, vielleicht ist es doch gar nicht schlecht, einfach auf die Wissenschaft zu hören. Da scheinen ja eine ganze Menge Leute global an Themen und an Orten zu arbeiten, wo was Sinnvolles bei rauskommt. Weiß nicht, schwer zu sagen.
So, aber die Hoffnung, mal gucken, ob das, ich bin sicher, das wird sicher irgendwo auch studiert oder gemessen. Ja, aber, oder
tausende Masterarbeiten werden wir darüber sehen.
Wahrscheinlich, ja. Ja, aber wo wir, und das ist gleich hier unsere Brücke eigentlich in unsere kleine News-Section. Wir haben nicht heute noch etwas Nettes vorbereitet. Wir machen erst so eine kleine News-Section, die wir wie immer haben, aber wir haben dann noch ein kleines Spezialthema. Wo wir das auf jeden Fall sehen, wo das aufgeschlagen ist oder was zumindest hier mitunter als Motivation angereicht wird, ist, dass die Wissenschaft offener werden sollte. Das hatten wir ja schon gesagt. Und das ist bei drei relativ großen Institutionen, Organisationen aufgeschlagen. Wir hatten ja schon ein paar Folgen her erwähnt, dass die UNESCO plötzlich, was heißt plötzlich? Also die UNESCO hat eine Befragung zum Thema Open Science gemacht und das war für mich zumindest etwas, was ich noch nicht auf dem Schirm hatte bis vor kurzem, aber das ist bei denen jetzt auch ein Thema. Und die UNESCO, die WHO, also die World Health Organization, und die United Nations High Commission for Human Rights, UNHCHR, die haben gemeinsam ein Statement rausgebracht, in dem sie sagen, okay, wir wollen eigentlich Open Science haben und wollen das sozusagen als Human Right angesehen haben. Also sozusagen für unsere Hörerinnen und Hörer hier nichts Neues. Natürlich ist es offene Forschung eigentlich gute Forschung und es muss in die Welt hinausgetragen werden, haben wir gerade gesagt. Aber das ist jetzt auch schon sehr schön, wenn hier solche Organisationen sich hinter diese Aussage stellen und das nach vorne tragen wollen. Mhm. Und motiviert anscheinend auch ein bisschen, zumindest haben sie es als Aufhänger, dass die Epidemie das so gezeigt hat. Finde ich gut. Also hier sehen wir tatsächlich so vielleicht so einen Effekt. Ich glaube, das hat natürlich schon vorher rumgeblubbelt, aber durch solche Sachen kann man das viel besser motivieren und den Leuten ist es klarer. Und deshalb ist es vielleicht auch schon so nochmal so einer der Punkte, auf die du gerade sozusagen gehofft hast, dass man vielleicht mehr auf die Wissenschaft hört, die jetzt einfach auch irgendwie sagt, okay, wir brauchen da einen offenen Umgang. Das ist natürlich jetzt noch mehr auf der Metaebene. Ne? Erstmal, wir müssen erstmal die Forschung offen machen und dazu muss das entsprechend überall ankommen. Und dann hoffen wir, dass auch die Themen wie eben Klimawandel oder derartige Sachen platziert werden können.
Hm. bei dem, es gibt auch noch ein paar Tage, also es gibt ja sozusagen bei den Mitgliedstaaten so eine Art Draft für die UNESCO Open Science Recommendation. Der ist tatsächlich auch noch offen, um kommentiert zu werden, nämlich noch bis zum Ende des Jahres. Wir verlinken mal die Seite zu diesem Call for Open Science, den du jetzt erwähntest. Und da gibt es auch nochmal so ein Video, was ein bisschen herausstellt, warum das Ganze jetzt, und natürlich sehr stark getrieben von dem ganzen, von der ganzen Covid-19-Pandemie. Und darunter ist auch verlinkt der Draft, den man halt, wie gesagt, bis zum Jahresende noch kommentieren kann. Ich hab noch gar nicht reingeguckt, aber ich glaube, das letzte Mal, als ich gesehen hatte, da gibt es auch eine ganze Menge an tatsächlich an Aktivität und an Beiträgen.
Kommt einiges rein, ja. Auch eine Organisation, die nicht ganz unbekannt ist und sich ebenfalls für Open Science ausspricht, ist das CERN, was jetzt eine eigene, ja, neue offene Open Data Policy entsprechend fabriziert hat oder sich verpasst hat, wo es dann halt auch darum geht, dass die Forschung reproduzierbar werden soll, mehr zugänglich und auch more collaborative, also mehr kollaborativ werden sollte. Auch hier schön, dass das jetzt auch bei denen ankommt und das ist allein schon mit dem LHC, was dort steht, ist es wahrscheinlich auch ein Riesenhaufen, was da an Daten dann rausfällt. Ich hatte ganz ehrlich gesagt, ich hatte eigentlich schon gedacht, dass die das schon länger betreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die eigentlich eine relativ offene Policy haben. Da ich jetzt da fachfremd bin, habe ich da nie irgendwas bezogen, aber die haben ja dieses Open Data Portal und so.
Ja, also gab es auch, was sie jetzt damit gemacht haben, ist, sie haben mehr Daten frei verfügbar gemacht. Also sie teilen das, glaube ich, so in Data Levels ein, Scientific Data Levels. Und Level 1 und 2 waren bisher schon, also Datensätze aus Level 1 und 2 waren bisher schon verfügbar, wenn ich das richtig lese. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie machen ab sofort auch Level 3 Datensätze verfügbar. Die werden, das sind insbesondere Daten, die für Studien oder Arbeiten im Bereich Physik dann relevant sind. Sie machen aber auch Sie stellen aber auch das Tooling, also die Software und die Dokumentation mit zur Verfügung, die für die Nutzung dieser Daten notwendig sind. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann da irgendwie so Supercomputing-Algorithmen oder sowas gibt, die da halt nicht unbedingt auf deinem PC und deinem Schreibtisch laufen lässt, sondern wo du dich dann in so ein Datacenter einloggst. Und ich denke mal, da wirst du das Ganze gut dokumentiert mitkriegen, dass du die Daten da auch dann entsprechend liegen und bearbeiten lassen kannst.
Auch mit der Gefahr, dass ich mich hier oder dass wir uns hier wiederholen. Aber ich denke, man sollte es doch mal sagen für Leute, die vielleicht das erste Mal hier aufschlagen. Software, also Forschungssoftware ist genauso wichtig wie die Daten. Wenn ich irgendwo Daten habe und meine am Ende dieser Analyse fällt hinten ein Ergebnis, ein Insight, eine Einsicht heraus, ein neues Wissensitem, dann steht da heutzutage eigentlich immer Software dazwischen. Und da wir natürlich Reproduzierbarkeit haben möchten und auch nachvollziehen und verstehen möchten, beziehungsweise selber eigene Analysen machen möchten, muss man natürlich nicht nur die Daten parat haben, sondern idealerweise auch die Software, die quelloffen und unter einer Lizenz, die auch eine Nachnutzung entsprechend gewährleistet, herumliegen. Jetzt habe ich meinen Satzanfang vergessen hier. Heißt also, man braucht Daten, man braucht die Software und beides zusammen kann dann dazu führen, dass man reproduzierbare Forschung betreiben kann. Und von daher ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass diese Software rauskommt und dass auch die Qualität dadurch besser wird. Ne? Immer dieser Spruch, better software, better research. Also ist das hier auch sehr schön, dass das CERN hier mit diesem Schritt auch noch mit angeht und auch noch explizit mit Software oder hier auch die Software entsprechend dann bereitstellt.
Genau, und da das immer wichtiger wird, wissenschaftliche Software zu betreiben, zu pflegen, zu programmieren etc., gibt es da, hat sich über die letzten, ja, ich würde sagen 5 bis 10 Jahre vielleicht sogar schon im Prinzip ein eigenes Berufsbild rausgebildet oder ein eigenes Selbstverständnis, nämlich die des Research Software Engineers. Und da gibt es in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, ist glaube ich eine globale, zumindest aber eine europäische Initiative, einen Verein, nämlich den DERSE, der sich um die Belange sozusagen dieses Arbeitsbereichs mehr oder weniger kümmert. Und das wirst du sicherlich besser wissen, es gibt auch eine nationale Forschungsdateninfrastruktur für wissenschaftliche Software.
Ja, ganz genau. Also die ist daraus, beziehungsweise die wollen sie daraus noch mitbauen, aber das ist allgemein bei der ganzen NFDI ist natürlich auch Software ein wichtiges Thema. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie so tief reinsteigen sollte, aber ich denke, das ist kein Geheimnis. Auch die Gruppe um die die DRSE-Gruppe möchte auch mit einer NFDI da entsprechend antreten. Ist ja, haben ja auch ein Abstract eingereicht bei der NFDI, also bei der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Das sind allerdings, das läuft unter Crosscutting, also Querschnittsthema, und die sind bisher noch nicht zugelassen. Die kommen erst in der dritten Runde. Das ganze NFDI-Thema gehen wir sicher auch nochmal an und rollen das noch weiter auf. Also ansonsten machen wir erstmal hier den Verweis drauf. Wir hatten ja auch schon, wer noch mal reinhören möchte, wir hatten auch schon mal zu der Konferenz, die letztes Jahr, war das letztes oder schon vorletztes Jahr, doch letztes Jahr stattfand, hatten wir ja entsprechend auch einige Berichte dazu und im Vorfeld. Und es gibt jetzt auch eine Online-Version davon. Fällt mir gerade tatsächlich, da haben wir jetzt gar keine Notizen gemacht hier dazu. Aber es gibt, ich suche das gleich mal raus, es gibt ein Online-Event dazu. Der ist international, das ist nämlich auch ganz cool. Also da waren auch schon ein paar sehr schöne Vorträge, die über die längere Zeit hin letztendlich vonstatten gehen. Ich muss jetzt einmal nochmal nachschauen. Ich finde es tatsächlich gerade nicht. Na, vermaledeit.
Du meinst aber nicht die International Series of Online Research Software Events.
Ganz genau, vielen Dank.
Source. Verlinken wir.
Super. Genau, und ich glaube, die ist auch ongoing in dem Sinne, dass man da, glaube ich, auch noch mehr Events, also noch mehr Seminars oder Lectures mit einbauen kann. Von daher, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster, aber ich bewerbe das einfach mal, dass wenn man da sicher noch Themen oder wenn man noch Themen hat, dass man das da reinparken kann. Aber das ist jetzt sehr dünnes Eis, auf dem ich mich gerade bewege.
Nee, es gibt noch eine Reihe von Submission-Deadlines, die bis in den März gehen. Es gibt noch ein paar Veranstaltungen über den Januar und über den Februar hinweg. Ist gleich direkt auf der Startseite, verlinken wir in den Shownotes.
Wunderbar, immerhin einer macht hier ordentliches Fact-Checking, bevor er den Mund aufmacht.
Nee, nicht bevor, während.
Sehr gut, das sind nicht Arbeitsteilungen, ich rede und du checkst das sicherheitshalber nochmal.
Genau.
So ja, muss das sein. Wunderbar.
Aber es ist schon, ich meine, der Hinweis ist halt wirklich bloß, weil das ist wirklich ein spannendes Feld. Und ich meine, wir haben früh angefangen, über Data Stewards und sowas zu reden. Und da war schon früh ein Bewusstsein, dass es im Prinzip auch, um mit Daten umzugehen, irgendwie eine Aktivität gibt oder ein Selbstverständnis von Menschen gibt, das zunehmend wichtiger wird. Dasselbe sieht man in den letzten Jahren über diesen Bereich der wissenschaftlichen Software. Und ich glaube, das ist einfach nur Glut, weil nicht nur die Software wird komplexer oder die Software muss komplexer werden, weil die Daten einfach komplexer sind. Und wenn man sich anguckt, was irgendwie Human-Genom-Daten oder was Daten, die da beim Atlas-Projekt CERN anfallen, was für Datenmengen da anfallen, das ist unglaublich. Und das sind nur zwei Beispiele von unendlich vielen.
Fällt mir noch was ein, aber das bauen wir gleich ein. Aber nee, also wir gehen jetzt hier in diese kleine Seitengasse rein. Ich habe kürzlich diese Dokumentation über das Mosaik-Projekt gesehen. Das fand ich so klasse. Ja. Ah, wunderbar. Können wir auch noch verlinken. Also über Erforschung des Nordpols nochmal wunderbar. Tatsächlich nochmal gleich wieder zurückzuspringen, um hier auch den Hörer oder die Hörer noch etwas weiter zu konfusionieren. Gerade bei diesen Software Engineers ist natürlich eigentlich ein Berufsbild, was irgendwie gar nicht so geplant war, glaube ich, sondern wirklich so letztendlich herausgefallen ist. Das finde ich immer sehr lustig. Ich glaube, Stefan Janosch sagt das immer so plötzlich. Er war dann das erste Mal in UK, hat das ja so seine Wurzeln gefunden auf dieser ersten Konferenz und hat so festgestellt, ja, das ist meine Community. Das sind sozusagen Leute wie ich, endlich mal normale Leute, so in etwa. Und das ist natürlich eine interessante Entwicklung. Also sozusagen als aus meiner Perspektive aus der Bioinformatik kommt, hat man das natürlich auch schon lange gehabt, dass irgendwie Leute, sagen wir mal, einen lebenswissenschaftlichen Hintergrund haben und sich dann ein bisschen Programmieren beigebracht haben und dann noch weiter in diesen Zaubertopf hineingefallen sind und dann da hängen geblieben sind. Und dass sich da eigentlich so ein Berufsbild entwickelt hat, was ja nicht irgendwie vorgesehen war, sondern einfach die Fähigkeit, diese Daten ordentlich zu analysieren, mit sich bringt und dass Software da halt einfach das der wissenschaftliche Output ist, der irgendwo zwischen Daten und anderen Sachen hängt und immer so stiefmütterlich betrachtet wurde und oder nicht ordentlich angefasst wurde und dass man da jetzt einfach eine Lobby hat und dass sich auch diese Community findet und sagt, ja, das ist wichtig und das muss angegangen werden. Hm.
Ja, es ist spannend, wo das hinführt, weil da kommen viele Ebenen und ich wette, wir sehen, dass sich das in den nächsten 10 Jahren noch weiter facettiert. Also jetzt ist es irgendwie diese Selbstwahrnehmung und vielleicht ein daraus entstehendes Berufsbild des Research Software Engineers. Ich wette, das wird sich darin sozusagen dann auch nochmal wieder ausbreiten, dann wird es halt Leute geben, die mit zunehmender Komplexität der Systeme und der Daten sich um, keine Ahnung, Hosting und Aufbereitung kommen, das andere wird Processing oder keine Ahnung, wo es hingeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da wieder eine Diversifikation sehen in diesem Bereich, weil das wird nicht weggehen, ganz im Gegenteil, das wird rasant zunehmen.
Exakt. Und also auch hier kann ich sagen, wir machen ja ganz viel Training bei uns bei ZBMed und das habe ich auch schon vorgemacht. Also Software Carpentry, aber auch Library Carpentry und einfach, das ist so eine Grundausrüstung für jeden Forschenden mittlerweile. Ich sage es also eigentlich immer, eigentlich für jeden. Also eigentlich dürfte niemand aus der Schule rausfallen, ohne ein bisschen programmiert zu haben, um auch diese Welt da draußen zu verstehen. Ja? Und selbst so ein bisschen Machine Learning muss man einfach ein Verständnis haben. Ich sage jetzt einfach, dass es ein bisschen arrogant ist, aber das ist ein notwendiges Werkzeug im Verständnis dieser gesamten Welt da draußen. Ja, jeder schleppt hier so ein Telefon mit sich rum. Da laufen verschiedene Prozesse, die versuchen irgendwie aus den eigenen Daten irgendwie Sachen abzuleiten für leider meistens eine Firma und nicht für einen selber. Und das ist einfach ungemein wichtig, so fast schon als um ein Bürger oder Bürgerin zu sein, diese Technik zu verstehen und da so ein bisschen zu programmieren und ein bisschen auch diese Konzepte durchdrungen zu haben, das ist meiner Meinung nach Bildungsaufgabe, die, glaube ich, nicht wirklich erfüllt wird.
Nee. Zumal ja keiner verlangt, dass du wirklich Code lesen kannst oder gar schreiben kannst. Lesen ist vielleicht noch gar nicht mal so sehr weit entfernt, aber schreiben, da brauchst du zumindest, glaube ich, ein bisschen einen anderen Zugang, praktischeren Zugang, aber schon mal sich damit auseinanderzusetzen, dass es da draußen halt diese Dinge gibt, Algorithmen, die für einen entscheiden, die über einen urteilen, die Daten zu bestimmten Themen zusammentragen, aggregieren, verarbeiten, sonst was. Und dass daraus legale, moralische und auch ethische Aspekte sich ergeben, die man zumindest auf dem Schirm haben sollte. Egal wer es ist, das müssen nicht Politiker sein, das geht uns alle was an und dass man dazu eine Haltung entwickeln sollte, das ist, glaube ich, mittlerweile einfach nicht mehr wegzudiskutieren.
Ja, und einfach dieses also Schlagwort Computational Thinking muss einfach da sein, damit man auch eben, wie du selber sagst, diese Entscheidung auch auf einer soliden Basis macht und nicht irgendwie, also leider ist ja natürlich auch dieser Kampfbegriff KI oder Künstliche Intelligenz oder AI halt auch teilweise sehr, sehr seltsam genutzt und naja, also da ist auf jeden Fall auch viel Aufklärungsbedarf und ich befürchte, unser Schulsystem ist da nicht ausreichend stark und an den Unis kommt das jetzt langsam, aber letztendlich muss da der Grundstein schon früher gelegt werden und was wir sozusagen mit unseren Carpentry-Trainings machen, also Software und Library Carpentry, letztendlich da Forschenden und Leuten in, sagen wir mal, Information-Centric Roles, wie man sagt, also Bibliothekaren und sowas entsprechend Grundlagen bieten. Aber das ist ein moving target. Also da muss man auch immer dranbleiben, natürlich.
Ja. Und so einfach kommt man von den Schweizer Alpen zu den ganz heftigen Themen der Gesellschaft. Oh Gott, war CERN in den Schweizer Alpen? Ich glaube, ja. Ist das Schweizer Alpen? Lass uns weiter drüber reden.
Machen wir wieder Fact-Checking hier erstmal.
War das nicht in der Nähe von Genf? Ich weiß es nicht.
Ich will gerade, wie wir die Überleitung machen zum nächsten Thema. Das ist eigentlich, also ja, ich kriegst du guten Übergang hin? Ja, mach mal.
Also ist ja relativ einfach, das Bewusstsein über Algorithmen und die sich daraus ergebenden ethischen und besonders moralischen Zusammenhänge, die müssen wir sozusagen schon früh in die Menschen bekommen. Aber es ist nie zu spät, Moralität in Menschen zu bekommen. Und so gibt es immer wieder Menschen, die sich aus Journalen, die in Closed Access Publikationshäusern erscheinen, sich zusammenfinden und sagen, das reicht uns jetzt. Wir denken, Open Access ist hier der Weg, der nicht nur die Gunst der Stunde oder der Gunst der Stunde zuträglich ist, sondern muss generell eigentlich der richtige Weg sein. Und wir gründen deshalb Open Access, ein Open Access Journal, und zwar in dem Feld, in dem wir uns bisher mit dem Closed Access Journal betätigt haben. Und das haben wir über die letzten Jahre, glaube ich, immer mal wieder gesehen. Und du hast eins mitgebracht, was jetzt kürzlich wieder aufgetreten ist.
The Journal of Field Robotics, von daher, das hast du recht, ist ein schöner Übergang, der vorher bei einem anderen Großverlag war. Wir können das ruhig in den Mund nehmen, nicht Wiley. Und die haben halt geschlossen gesagt, wir werden das nicht mehr machen, wir wollen sozusagen diese Monetarisierung stoppen und wir wollen, dass Leute an unsere Sachen rankommen, und haben deshalb diesen Wechsel vollzogen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob sie den Namen beibehalten können hier oder ob das neue Journal einen anderen Namen hat, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber es ist wieder ein Beispiel, wo sozusagen ein Editorial Board sagt, wir ziehen um entsprechend dieses Journal Open Access zu betreiben. Und das ist Es reiht sich ein, und wir können es nur weiter propagieren. Macht das auch so, wenn ihr in der Sache seid. Ich weiß, das kann ziemlich hart sein. Ne? Das ist auch manchmal eine ganze Community, die dann sich dann erstmal finden muss. Das muss ja auch einen Support haben aus der Gemeinschaft. Und das ist nicht immer einfach. Das bedarf Diskussion und Überzeugungsarbeit. Aber es lohnt sich.
Ja, Journal of Field Robotics klingt jetzt auch nicht so breitentauglich, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, um was es da geht. Ist auch auf den ersten Blick so ein bisschen schwer zu erkennen, aber.
In der Tat.
Was mich ist erstaunt, ist, dass, ich meine, Wiley hat ja auch im Prinzip so ein Lippenbekenntnis zu Open Access schon gegeben, und sie haben auch eine Reihe von Open Access Journalen. Warum die nicht reagieren? Ich meine, wenn die sehen, dass das Editorial Board oder wer auch immer sozusagen den Move macht, und da weggeht, warum sie dann nicht einfach die Gunst der Stunde sagen, okay, dann machen wir das Journal offen.
Stimmt.
Vielleicht ist das so ein Erziehungseffekt, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Also du hast recht, vor ein paar Jahren haben wir gesagt, okay, das ist jetzt schon irgendwie ein Ausreißer, oder das ist schon, oder das Business Model für die ist natürlich auf Subscription-based. Aber jetzt sind wir in ganz anderen Ausgangslage. Ne? Jetzt haben wir diese ganzen Deal-Verträge, mag man gutheißen oder nicht, aber Open Access rollt gerade durch die Landschaft durch. Und ja, warum dann noch so gegenstimmen? Also keine Ahnung, vielleicht haben die es auch versucht und da gab es dann doch noch Differenzen dazu. Auch Open Access kann teuer und falsch sein, wenn man es nicht richtig betreibt, ne? Muss man auch sagen.
Aber ich meine, es war in 2020 allein schon jetzt zweite, wenn nicht sogar noch öfter, Fall für Wiley. Das European Law Journal war ja im Januar 2020. Also irgendwie, ich meine, das ist, wenn du da in der Chefetage schon von Wiley sitzt, vielleicht ist dir das auch alles egal, weil du ohnehin zum Dinner mit LCW musst am Abend, und dann kann dir das auch wirklich Wurst sein. Aber warum die sich da nicht eine Strategie überlegen? Ich meine, ich finde das armselig. Ne? Was sagt denn das über das Publishing-Haus aus?
Ach ja, was soll man da sagen? Aber ich seufze und stöhne, und wir erinnern uns eigentlich, also die letzten Jahre haben wir uns immer an dieser Stelle bei Elsevier bedanken können, dass sie entsprechend Vorlagen gegeben haben, hier diesen Podcast auch zu betreiben. Dieses Jahr ist alles anders, Matthias. Dieses Jahr ist alles anders. Und tatsächlich ist das, ich überlege gerade, wann kam dieser Tweet hier raus, das war am 16. Dezember. Das hat auch ziemlich Feuer gefangen. So, wir erinnern uns, Elsevier, also noch einmal, ich sollte das ja noch mit Disclaimer sagen, ich spreche hier als Privatperson und nicht im Zuge meiner Organisation. Elsevier hat sich in letzter Zeit nicht mit Ruhm bekleckert oder in den letzten Jahrzehnten nicht mit Ruhm bekleckert in Bezug auf Offenheit und derartige Sachen, sondern immer auch in teilweise bizarren Art und Weisen dagegen gestellt, beziehungsweise Sachen gesagt und dann doch ganz anders agiert. Jetzt kam kürzlich ein schöner Tweet raus, wo sie unter anderem gesagt haben, ja, wir werden Dora implementieren. Ne? Und also wir stellen uns hinter Dora. Vielleicht nochmal vor Augen halten. Dora ist die San Francisco Declaration of Research Assessment, die letztendlich sowas sagt, ja, man sollte nicht nur auf Impact-Faktoren schauen, wenn man Leute evaluiert und so. Und da haben sie gesagt, stellen sie sich dahinter. Das ist mir erstmal ein cooles Statement und finde ich auch wichtig. Die haben in diesem Artikel, wo sie das gesagt haben, oder in diesem Post, in dem sie das gesagt haben, allerdings noch ein paar mehr Sachen gesagt. Und zwar auch, dass sie das Credit-System, ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, Credit, das ist Contributor Role Taxonomy, das finde ich eine sehr coole Sache. Die hatten wir, glaube ich, auch hier schon sicher mal behandelt. Dieses Credit-System dient dazu, den Beitrag von Forschenden einfach mehr aufzuschlüsseln. Wenn man sich so ein Paper anschaut, das erste, was nach dem Titel auf die Füße fällt, ist die Autorenliste. Und in vielen Feldern hat diese Autorenliste eine magische Bedeutung, beziehungsweise da sind schöne Sachen drin kodiert. Um es vielleicht etwas harsch zu sagen, der Mensch, der ganz links steht, ganz vorne steht, hat die harte Arbeit gemacht. Der oder die ganz rechts stand, hat vielleicht die Idee gehabt und hat das Geld an Land gezogen, also die Forschungsförderung. Und dazwischen tummeln sich verschiedene Leute. So ganz, ganz grob. Und das ist jetzt vielleicht so die Perspektive aus den Lebenswissenschaften und auch ein paar anderen Bereichen, ist nicht überall so. Bei manchen wird auch einfach alphabetisch sortiert. Aber im Allgemeinen haben diese Positionen gewisse Bedeutung. Problem ist, dass sich das gar nicht so erschließen lässt. So, und jetzt will man sich zum Beispiel auf eine Stelle bewerben oder man will sich um Drittmittel bewerben und sagt, ja, ich habe hier ganz toll in diesem Paper gearbeitet, ich bin an Stelle 3, aber ich habe ganz wichtig an der, sagen wir mal hier, Datenanalyse oder an der Software gearbeitet. Kann man den Menschen glauben? Oder man kann aber auch dieses Credit-System entsprechend nutzen, wo dann am Ende letztendlich aufgeschlüsselt wird, wer hat denn eigentlich was an dem Paper gemacht? Also wer hat es designt, wer hat Analysen gemacht, wer hat Experimente gemacht, wer hat das Manuskript geschrieben und solche Sachen. Und das kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein. Das schlägt jetzt auch in diese Dora-Kerbe hinein, wenn man sich irgendwo bewirbt, also wenn Leute entsprechend evaluiert werden sollen. Und dann hat man leider diesen Drang bisher immer gehabt, man schaut sich durch, okay, hat da und da drin publiziert und das hat den und den Impact-Faktor, bitte einmal, also, und ich kann das selber sagen, ne, ich habe mich auch bei Berufungsverfahren eingebracht, wo, oder beworben, wo tatsächlich gefordert wurde, hier packen Sie alle Ihre Paper in diese Tabelle, kopieren Sie den Impact-Faktor rein und schicken Sie uns die Summe davon, sozusagen. Und dann, wenn man über diese, also, wahrscheinlich sind noch andere Faktoren mit dabei, aber ich nehme an, wenn man einen gewissen Schwellwert überschritten hat, dann wird man eingeladen und wenn nicht, dann nicht. Ja, das ist, und also das wird immer noch an vielen Stellen leider nochmal ganz genauso gemacht und Dora ist sozusagen genau der Gegenentwurf. Und dann wird man nochmal gefragt, ja, wenn der Impact-Faktor nicht das Relevante ist, was soll man denn machen, um Leute zu bewerten? Ich denke, wenn es um solche wichtigen Entscheidungen geht, wie Positionen, da kann man schon irgendwie sagen, okay, wir lesen eine Seite dieses Bewerbers oder dieser Bewerberin, wo er oder sie einfach darstellt, okay, ich habe seit 5 Jahren in diesem Bereich gearbeitet, ich habe in dem Paper, habe ich für die Community das und das gemacht, das wurde dann auch sehr gut aufgegriffen und darauf wurden die und die Arbeiten gemacht, dass man sich sozusagen kurz darstellen kann und eben nicht in so einer einfachen Metrik landet, in einer Zahl, die auch den Journal Impact Factor hatten wir ja schon häufig hier, der auch mathematisch totaler Blödsinn ist. Also das heißt, dass man da einfach andere Mittel nutzt, um sowas entsprechend zu evaluieren und Leute auch fair behandeln zu können. Und da hat sich jetzt Elsevier tatsächlich gut positioniert, hat auch mit diesem Credit-System auch ein Tool in der Hand, was, ich weiß gar nicht, wer das entwickelt hat, das gibt es schon eine ganze Weile, aber dass sie das jetzt einfach über ihre vielen, vielen Journale ausrollen wollen. Und das ist schon mal ein guter Schritt. Aber, und wir haben diesen, es friert die Hölle zu Moment. Nein, sie haben jetzt nicht gesagt, sie machen alles Open Access. So weit sind wir dann doch noch nicht. Aber ein Punkt, auch den wir hier ja auch schon häufig kritisiert haben, ist dieser Journal Impact Factor oder auch Zitationssachen oder Zitationszahlen. Die bedürfen ja, da braucht man ja Daten. Das heißt also, um zu schauen, wer hat wen zitiert, braucht man letztendlich die Reference List von einem Paper. Das heißt, man muss wissen, dieses Paper hat die und die anderen Papers zitiert. Und wir erinnern uns, hatten wir uns, glaube ich, auch schon an einigen Stellen drüber unterhalten. Das ist mit dem Wikisite ist das ein bisschen so ins Rollen gekommen und auch mit dieser Initiative for Open Citations, I4OC. OC. Genau. Und da waren ja auch viele Sachen dabei und da war unten dieser wunderschöne Progress Bar, wie weit es ist. Und das war, bis vor ein paar Jahren war das irgendwie so 1% der Daten sind verfügbar. Also von 1% der, oder wenigen Prozent der Journale und Artikel sind genau diese Zitationsdaten verfügbar. Und das hat sich durch die Arbeit von dieser Initiative sehr verbessert. Dann wurden auch noch technologische Sachen aus dem Boden gestampft. Das heißt, man hat die Sachen gepasst, also automatisch ausgelesen. Und dieser Progress Bar hing aber immer so bei bis knapp über 50%. Was einfach daran liegt, dass Elsevier einfach einen sehr, sehr großen Marktanteil hat. Und das sollte sich jetzt ändern. Ich habe tatsächlich vorhin noch mal drauf geschaut. Er ist jetzt nicht besonders viel weiter. Er ist jetzt bei 60%, aber das könnte noch daran liegen, dass die noch nicht alle ihre Daten reingekippt haben. Reingekippt heißt, die können das bei Crossref ablegen und da dann entsprechend die Nachnutzung gewähren. Und ich habe vorhin noch mal drauf geschaut. Das ist jetzt so ein bisschen über 59% steht da jetzt. Müsste man mal nachschauen. Und das ist Stand Dezember 2020. Ist die Frage, ob es jetzt Beginn Dezember ist oder tatsächlich kürzlich gemacht wurde. Ich würde sagen, da sollten wir mal nächster Zeit nochmal drauf gucken und dann nehme ich an, dass dann doch sehr viel mehr, ja, dass die Prozentzahl doch um einiges höher wird. Also von daher, schön gemacht, Elsevier. Und das sage ich selten.
Also der Artikel, der dazu erschienen ist bei Elsevier Connect, ist vom 16. Dezember und in einem der Absätze heißt es: Following today's announcement, we will make reference lists for all articles published in Elsevier journals openly available via Crossref. Hört sich also so an, als würden sie das jetzt über die nächste Zeit machen, wahrscheinlich.
Insofern. Genau, das wird ausgerollt.
Ich meine, was man sieht, ist, Elsevier kontributiert ja schon mit dem, was sie da haben, ne? Also mit dem Datenschatz, den sie im wahrsten Sinne des Wortes haben, ne? Sie haben selber Sitescore lanciert, was so ein bisschen der erste Ansatz in Richtung der Änderung des Zitationssystems war oder diese Aggregation, diese Daten mal zu haben. Sie tragen zu Crossref mit ihren Artikeln bei. Sie bauen für Crossref diese Funder Registry, wo du sozusagen gucken kannst, welche Fundings, also wie sagt man auf Deutsch, welche Förderung in welche Veröffentlichungen resultiert sind und sowas, was auch eine ganz coole Idee ist und was auch ein ganz cooler so ein Indikator für wie legen wir das in Zukunft aus sein kann, denke ich mal. Sie sind schon relativ lange bei dieser Crossref Data Mining, Text and Data Mining Initiative dabei. Ja, sie lassen sich das Ganze bloß ganz hervorragend bezahlen durch Subskription.
Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, der Beitrag von Daten zu Crossref, sagen wir mal zumindest die normalen Metadaten, also die Metadaten zu Artikeln, das ist im Sinne jedes Publishers, dass das Zeug möglichst weit nachgenutzt werden kann. Ja, wenn ich irgendein Citation Manager nutze, dann wird der von Crossref da die Daten abbeziehen. Ich würde mir ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich diese Sachen nicht reinpacke. Das ist natürlich jetzt für die Zitationssachen noch ein anderes Ding. Tatsächlich kann man sich da ins eigene Fleisch schneiden. So. Gerade wenn man auch irgendwie so Plattformen hat, die selber quantifizieren, dann ist das tatsächlich ein Punkt. Aber dieser langfristige Beitrag von Crossref, das ist reines Selbstinteresse gewesen. Aber gut, dennoch, also ich will gar nicht sagen, das ist schon eine interessante Entwicklung. Kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, gut, die ändern auch ihr Businessmodell, die gehen in die Infrastruktur rein und das wird noch ein ganz anderes Problem werden, wenn sozusagen unsere Infrastruktur von ja, solchen Konzernen in der Hand ist und wir dann eben nicht einfach mit einem Journal woanders hinziehen können, sondern wenn unsere Lab-Notebooks und alle solche Sachen da drin hängen, denn da kann man ohne offenen Standard zumindest nicht so einfach umziehen. Und das ist momentan genau der Fall. Alles, was so forschungsmäßig gerade abgeht und sagen wir mal Electronic Lab Notebooks und LIMS-Systeme und solche Späße, das kommt alles von den großen Verlagen beziehungsweise so kleinen Startups, die dann von denen aufgekauft werden. Und ja, das ist natürlich ein riesen Vendor-Lock, der da auf uns zurollt.
Ja, trotzdem, der Move ist, ich will jetzt nicht sagen bold, aber er ist clever. Er ist clever. Also ich meine, in dem Moment, wo du sozusagen genau das machst, wo du deine Daten zur Verfügung stellst, nimmst du natürlich vielen Kritikern an deinem Businessmodell die Hälfte ihres Winds aus den Segeln. Ne? Sozusagen.
Bei uns.
Genau. Es liegt alles bei euch. Keiner hat Zugriff darauf. Na klar, geben wir doch alles zu Crossref 4. Und dann, was bleibt? Also die Argumentation kontra Elsevier wird dann deutlich schwieriger einfach. Ne, beziehungsweise sie wird nicht schwieriger, sie behält ja im Prinzip denselben Tenor, aber sie wird abstrakter. Und den Weg mitzugehen, das machen nicht mehr viele tatsächlich. Auf diese höhere Ebene zu gehen und sich zu hinterfragen, okay, klar, shared ihr die Daten, aber es geht doch nicht nur um das Sharing und auf den Zugriff, es geht darum, dass ihr diese Daten aggregiert besitzt. Und woher die kommen.
Jetzt könnte man ganz gemein sein, wir können nämlich auf unsere vorherige Folge verweisen, dass ja sozusagen das Tracking jetzt das Ding ist. Das heißt, also wer uns jetzt ganz twisted haben möchte, jetzt packen sie die Daten raus, damit sie dann die Nutzenden tracken können dabei. Aber gut. Okay, bevor wir zu sehr in irgendwelche Verschwörungsmythen hier eindringen. Dennoch, also Hut ab, muss auch mal gesagt sein, in Ordnung, aber die Zeit wird es zeigen, auf welcher Seite man steht. Sagen wir das. Gut. Okay, wir hängen jetzt schon ziemlich in unserer langen News-Seite, aber es ist News-Liste, aber es ist immer wieder schön, sich mit dir darüber zu unterhalten, Matthias. Von daher finde ich, ist die Zeit hier sehr gut investiert. Wir haben noch ein paar andere Sachen und ihr wisst ja, es gibt so Sachen, wo man entsprechend zusammenkam und sich über Themen unterhält. Ja. Man nannte es Konferenzen, man nannte es Barcamps und alle solche Sachen. Und einer der Klassiker, und ich möchte hinter eines der besten Events zum Thema Open Science, ist natürlich die Open Science Konferenz und das zugehörige Barcamp, was lange Zeit, stattgefunden hat. Und jetzt auch wieder stattfinden wird, aber in diesem Fall jetzt eben remote. Wollen wir einfach die Fakten mal auf den Tisch legen?
Genau, das Barcamp geht wie immer der Open Science Konferenz um einen Tag voraus, findet statt am 16.02.2021 und die Anmeldung bzw. die Registrierung ist jetzt offen. Link packen wir in die Shownotes. Die Open Science Conference findet dann statt vom 17. bis zum 19. Februar 2021. Auch da ist die Registrierung offen. Link in den Shownotes. Ich finde, das ist so ziemlich das Cleverste, was man überhaupt machen kann. Also dieses Ganze, wir kommen zusammen an einem Ort. Ja, schön. Ich finde, bei diesen Formaten, bei diesen globalen Konferenzen ist der Push, den das jetzt notwendigerweise durch Covid bekommt, eigentlich der richtige in die richtige Richtung. Weil ich glaube, wir hatten das diskutiert bei Wikimedia und der Auftaktveranstaltung beziehungsweise den ganzen Veranstaltungen im Rahmen des Fellowship freien Wissens, dass dadurch, dass es jetzt remote stattfindet, man auch Zeit findet, daran teilzunehmen. Auch wenn man sonst nicht nach Berlin oder wo auch immer hingereist wäre, weil das nicht drin gewesen wäre, so kann man einfach dran teilnehmen, wenn man Kapazitäten hat, ohne dass man auf Hotelkosten oder Reisekosten oder sowas achten muss. Natürlich ändert sich dadurch ein bisschen die Veranstaltung, allein dem Medium geschuldet, dass man nicht mehr nebeneinander sitzt, da entgeht einem vieles. Vielleicht ist man auch nicht mehr voll bei der Sache, weil man links die Kinder spielen hat, rechts ruft der Chef an, geradeaus läuft irgendwie Schlumpfbären sammeln bei Facebook und das alles parallel zu einem Vortrag, der gerade im Browser vom Barcamp stattfindet. Klar, das wird sich ändern und das wird sich über die Zeit aber finden, denke ich. Aber ich kann es nur begrüßen, dass man damit einen Schritt vollzieht, der noch inklusiver ist oder das Ganze inklusiver werden lässt. Das finde ich gut.
Genau, ne? Also Knowledge Equity, das ist genau der Punkt. Ich glaube, ich hatte das auch schon genau in dieser Folge gesagt. Ich wiederhole es aber dennoch sehr gerne. Wir haben natürlich hier die Perspektive von Leuten, die in doch sehr wohlhabenden Ländern leben und entsprechend auch finanzielle, also sehr gut ausgestattet sind in Bezug auf Forschung und damit auch gerne mal zu so einer Konferenz jetten können oder was auch immer. Das ist nicht jedem gegeben. Und tatsächlich habe ich auch ganz persönlich, kenne ich Leute, die mir gesagt haben, das war so super für mich, weil ich nämlich das normalerweise nicht finanzieren kann und ich mich jetzt einfach kostenlos bei sowas einklinken kann. Und ich habe in den letzten Monaten so davon profitiert. Und das ist halt auch wieder ein bisschen Offenheit der Forschung. Nebenbei, rein theoretisch spricht ja auch nichts dagegen, dass sich dann auch Laien oder Interessierte entsprechend mit einklinken und sagen, hey, interessant, will ich mir auch mal anhören, so eine Konferenz. Und statt jetzt irgendwie 500 € da Eintritt zu zahlen, kann ich mich einfach entspannt aus meinem Sessel da mit einklinken. Finde ich auch attraktives Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Auch wenn ich natürlich selber die netten kleinen Watercooler-Talks, also die Gespräche dann abseits von den Hauptgesprächen oder Vorträgen natürlich vermisse, denn das ist natürlich, dieses Netzwerken ist ein wichtiger Punkt bei solchen Sachen und das fehlt ganz klar.
Ich finde, ja, kann ich nachvollziehen. Die Einfachheit und Leichtigkeit dieser Talks oder die des Entstehens dieser Talks, das ist, glaube ich, das, was uns allen fehlen wird. Ich finde aber, dadurch, dass das jetzt online stattfinden muss, und ich glaube, da muss man einfach Mittel und Wege finden und gucken, was funktioniert, um genau in solche kleinen Talks zu kommen. Vielleicht findet sich da irgendwie ein Format, was sinnvoll ist. Aber in dem Moment, wo man sowas vielleicht schafft, und sei es auch nur zu 50% das abzudecken und nicht in der Intensität, wie es auf einer realen Veranstaltung stattfinden würde, ist es online und irgendwie nachvollziehbar. Und ich finde, das hat mir immer gefehlt bei diesen Veranstaltungen, weil du hast irgendwie 30 dieser Watercooler-Talks, wie du sie nennst. Und ich kann mich an 5 erinnern, wenn es hochkommt. Und zu allen anderen fehlt mir irgendwie entweder der Name, das Gesicht oder der Kontext, über was wir uns unterhalten haben. Und in dem Moment, wo du das irgendwie digital abbildest, hast du das aber. Und dann kannst du darauf zurückkommen und kannst sagen, hey, wir haben uns vor 6 Monaten da und da und hier, weißt du noch, hier ist das Pad dazu, da hatten wir uns mal irgendwie ausgetauscht. Vielleicht hat das noch einen produktiveren Aspekt als das, was man sonst an Watercooler Talks hat. Weiß nicht, genau.
Ja, also ich muss auch sagen, einfach diese Footage zu haben, also Aufzeichnung zu haben, das ist tatsächlich ein Riesenvorteil. Da stimme ich auch voll ganz zu. Und nebenbei, also man muss ja auch diese Talks dann nicht immer live anschauen, sondern, also ich bin auch jemand, der gerade solche Videos und sowas dann auch ganz gerne im Schnelldurchlauf oder also anderthalbfache bis doppelte Geschwindigkeit durchschaut oder auch mal springen kann oder solche Sachen doch mal zurückgeht. Und das, ja, man hat viele Sachen aufgezeichnet vorher, aber nicht in diesem Maße, wie das jetzt der Fall ist. Und das gibt riesige Möglichkeiten. Also von daher schön und ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass sowohl das Barcamp als auch die Open Science Conference da entsprechend auch super Formate sind, um sich da wieder einzubringen, zu vernetzen. Gerade auch das Barcamp Open Science bin ich ganz zuversichtlich, dass es sicher eine andere Qualität hat und einen anderen Fokus, aber auch mit vielen Vorteilen kommen wird, um entsprechend auch diese Vernetzung mit der Community zu ermöglichen. Und vielleicht auch eben deshalb auch wieder mehr Leute da reinbringen. Ne? Natürlich war das immer ein bisschen lokallastig, dass es in Berlin war, hat man natürlich viele Berliner gehabt, auch wenn natürlich viele internationale mittlerweile auch dort waren, aber klar, das ist ein Event, der natürlich lokale Leute erstmal anzieht und das kann jetzt durch dieses Format aufgebrochen werden und damit einfach auch wieder mehr Zugang bieten. Ja, und nicht minder spannend ist vielleicht, dass nicht nur die Open Science Konferenz sich dazu entschieden hat, auf virtuell zu gehen, wie eigentlich alle haben das natürlich gemacht, unter anderem auch der Chaos Communication Congress, die jährliche, nennen wir es mal Hacker-Konferenz, die sonst immer eine Riesenmaterialschlacht war, an Kreativität meiner Meinung nach kaum zu überbieten war. Und wo auch die Open Science Community doch fast nicht jedes Jahr irgendwas Open Science-mäßiges auch aufgezogen hat. Wir haben dieses Mal auch wieder so ein Assembly angemeldet. Wir müssen noch mal gucken, was wir genau machen. Man kann da verschiedene Formate machen und ich habe jetzt einfach mir mal das Pad reingepastet, was wir in den Shownotes verlinken und da wird dann noch einiges drüber abgehen. Ich sollte vielleicht noch mal die Mailingliste reinpacken von der Open Science AG oder der Open Science Gruppierung, wo man sich einklinken kann und da wird dann noch ein bisschen Information rausgeschoben. Also wir sind da noch ein bisschen in der Planung und wer da schöne Ideen hat, kann sich da zwischen den Jahren einklinken. Das ist wie immer sozusagen nach dem Feiertagen dann entsprechend bis zu Silvester ongoing. Ich glaube, das Ziel ist es auch ein bisschen die lokalen Communities abzugreifen. Also wenn man in der eigenen Stadt einen Hackspace oder sowas hat oder halt irgendeine Gruppierung, die CCC nah ist, dann kann man das machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich in der momentanen Situation wirklich gemacht wird, weil halt auch dann in einem kleineren immer noch eine Ansteckungsgefahr ist. Ich muss da mal reinschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch jetzt erstmal dieses Jahr beruflich hinter mich bringen müssen und werde mich jetzt da noch mental ein bisschen noch mal wieder reinversetzen. Aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass diese Community auch wieder so viel Kreativität und Wunderbares reinstecken wird, dass das trotz der Tatsache, dass es remote ist, einfach cool sein wird. Ja, von daher auch hier der Hinweis wieder drauf.
Ja, das ist so eine Veranstaltung, die wird sicherlich ganz anders sein als die reale. Ich meine, so ein Barcamp kannst du sicherlich irgendwie abbilden und eine Konferenz kannst du wahrscheinlich sogar noch deutlich besser abbilden. Aber der Konferenzaspekt beim Chaos Communication Congress war ja ein Teil. Und ich weiß nicht, zu welchem Prozentsatz er der Teil des Kongresses war, aber das Kreative drumherum war ein ganz gehöriger Bestandteil. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es da zumindest eine Iteration braucht, ehe diese Kreativität das gleiche Maß digital annimmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr ein bisschen gesetzter wird, vielleicht noch nicht ganz so ausgereift. Der Kongressteil wird sicherlich genauso, weil das machen sie schon seit Jahren, alle Talks oder mittlerweile fast alle Talks von nahezu allen Bühnen und Räumen irgendwie danach online zu stellen, einen großen Teil sogar live zu streamen. Da habe ich keine Zweifel, dass das dieses Jahr genauso gut klappen wird, wie es mit der Kreativität drumherum aussieht. Schauen wir mal, ich bin wirklich gespannt, aber falls wir das nächstes Jahr genauso sehen wollen, ich meine hoffentlich nicht, aber falls, dann könnte ich mir vorstellen, dass es mit einem noch größeren Zeitraum an Vorlauf da auch digital einiges an Kreativität zu sehen geben würde und vielleicht auch schon wird dieses Jahr, was seinesgleichen sucht. Also schauen wir mal.
Ja.
Man darf gespannt sein.
Man muss einfach sagen, also das ist halt eben nicht nur ein Kongress im klassischen Sinne, sondern das ist eigentlich eine Riesenparty. Und das ist einfach cool, diese Sachen so in dieser Art zu verknüpfen. Allein die Aufbauten, die da gemacht sind, ja, also diese Räume, da werden wirklich, also keine Ahnung, von irgendwelchen Militärfahrzeugen werden reingetan, cool beleuchtet und dann läuft da coole Mucke, da werden Kunstinstallationen gemacht, wo du auch irgendwie Sachen machen kannst. Das ist einfach unbeschreiblich und das geht sozusagen den ganzen Tag durch, bis in die Nacht und darüber hinaus, keine Ahnung. Und das ist, ja, das kann man nicht abbilden. Das ist super schwierig, aber auch hier wieder, ich lasse mich vielleicht gerne überraschen. Das macht natürlich nur einen Teil dieses Charmes und des Zaubers aus. Die anderen Sachen, hast du recht, die kann man gut abbilden. Da, dieser Teil wird fehlen, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, ja, gucken wir mal.
Genau. Ist auf jeden Fall wie immer zugänglich und ich glaube, man sollte sich auch ein Ticket klicken.
Das ist schon zu spät, befürchte ich. Die haben schon zwei, das zweite Kontingent ist schon weg. Das wird tatsächlich so gestreamt. Das wird, glaube ich, erst relevant, diese Tickets, wenn man tatsächlich, also es wurde schon immer gestreamt, muss man sagen. Das war ja auch das Geile. Tatsächlich ist hier der C3 ist hier immer schon oder schon sehr, sehr lange wirklich vorangeschritten mit einer Bandbreite an also tatsächlich Bandbreite im technischen Sinne, also wirklich einfach, irgendwie haben mehr Bandbreite als Nordkorea oder sowas, ich weiß nicht, ob das jetzt solide Zahlen sind, aber so etwa der Spruch, da wurde wirklich Glasfaser verlegt, um das Ganze ans Netz zu bringen und eben auch Sachen rauszustreamen, in einer Art und Weise, wie man das auf keiner professionellen Konferenz irgendwo hatte, ne? Und wirklich weltweit rausgepumpt. Und das ist natürlich Standard sozusagen. Das heißt, das Rausstreamen, das kann man auch machen, oder das Konsumieren kann man machen, auch ohne, oder man kann die Streams auch konsumieren, ohne dass man ein Ticket hat. Die Tickets sind mehr für diese Assemblies und für die interaktiveren Sachen gedacht. Und die sind schon wie immer auch trotzdem hier auch relativ zügig weg gewesen. Auch hier war es fast schon eine gewisse Überraschung. Das erste Kontingent war super flott weg. Dann wurde noch ein zweites an den Start gebracht. Und das ist, glaube ich, jetzt auch schon ausgelutscht.
Sehr gut. Ja, wie immer also.
Ja, genau das, ne, genau das. Ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, wo ich in Berlin draußen in der Kälte vom BCC stand und noch auf die Tickets gewartet hatte. Naja, wie auch immer. Opa erzählt vom Krieg hier.
Ich wollte gerade sagen, die Zeiten sind lang vorbei.
Das ist schon etwas länger her, gebe ich zu.
Ja, das ist.
Anyway, gut. Ansonsten können wir ja den Schlussstrich unter unsere News ziehen und in unser kleines Bonbon zum Abschluss des Jahres gehen. Du hast dir nämlich was ganz Wunderbares überlegt, Matthias.
Ja, ich habe vor ein paar Wochen mal für Kollegen sozusagen so eine kleine Coffee-Lecture organisiert. Virtuell, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, wie man eigentlich wissenschaftliche Literatur sozusagen bekommt und vielleicht sortiert und wie man sich dem Ganzen annähert. Und ich habe ja hier schon seit Jahren im Prinzip davon berichtet, dass mein Ansatz zu Open Science ja eigentlich ein relativ externer ist, weil ich in diesem Wissenschaftssystem eigentlich nicht mehr bin. Also bis auf so ein paar Forschungsprojekte, die irgendwie BMBF gefördert sind. Aber ansonsten bin ich halt in der Industrie in Anführungsstrichen verankert. Aber dass mir Open Science da tatsächlich seit diversen Jahren, von Open Access partizipiere ich bestimmt schon 10 Jahre, wenn nicht länger. Und immer wieder den Zugang erlaubt, und zwar nicht nur den Zugang zu Wissen, einfach durch Research Article oder Monographien oder was auch immer ist, sondern mittlerweile seit ein paar Jahren auch tatsächlich zu offenen Daten. Und dass man sozusagen Daten, die ich über offene Projekte bekomme, tatsächlich auch im Berufsalltag anwenden kann, um unsere eigenen Algorithmen zu testen, um einfach Daten herzunehmen und ganz andere Sachen damit zu machen, ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen wollte ich diesen Aspekt mal für ein paar Kollegen und Interessierte beleuchten und saß so in dieser Coffee Lecture und dachte so, das wäre doch eigentlich ein Thema, was wir auch hier um Science Radio mal beleuchten können, weil die Welt da nicht ganz so einfach mehr ist, allein der Masse geschuldet, die mittlerweile auch verfügbar ist und die produziert wird und nicht nur im Westen mittlerweile produziert wird, sondern ich meine, guck dir an, wie viel Forschungsliteratur allein aus China und Indien kommt. Und das ist nochmal eine ganz andere Welt, in die man da eintauchen kann. Und dann hatte ich dir vor ein paar Wochen das mal so als Idee zugemailt und du meintest, ja, das wäre auf jeden Fall was. Und jetzt bin ich kürzlich über die, ich glaube, die letzte Folge, also nicht die aktuelle, die ist, glaube ich, heute oder gestern erschienen, vom Methodisch Inkorrekt gestolpert, Methodisch Inkorrekt 180, und wir verlinken mal das entsprechende Kapitel. Da ging es nämlich den beiden, Nikolas und Rainer, darum, wie man ein wissenschaftliches Paper liest. Und das ist so einer der Aspekte, die ich so auf dem Schirm hatte. Ne? Lesen, auffinden. Und ja, Schreiben ist so ein Teilaspekt, den wir nicht ganz so on Detail beleuchten müssten. Und im Prinzip kamen die beiden auf den Nenner, es hängt wie immer davon ab, was du eigentlich machen willst, ja, und was du eigentlich liest und mit welcher Motivation du daran gehst. Ist es für eigene Forschung oder ist es dir, um einen Themenüberblick zu gewinnen? Und ich glaube, die beide konnten sich so ein bisschen darauf einigen, dass man im Prinzip das wissenschaftliche Paper nicht unbedingt von Anfang bis zum Ende linear durchliest, sondern dass du dir im Prinzip versuchst, nach der Gewichtung des Details, die in bestimmten Abschnitten behandelt werden, vorgehst, um dir zu erarbeiten, worum geht's eigentlich. Ne? Üblicherweise fangen viele oder die meisten wahrscheinlich an mit dem Abstract. gucken dann entweder in die Einführung oder in die Conclusion. Wenn es dann irgendwie noch weitergehen muss, guckt man sich vielleicht noch die Discussion vor der Conclusion an, wo im Prinzip die Ergebnisse der Forschung diskutiert werden, um dann die Conclusion zu ziehen. Und wenn man dann wirklich entweder Masochist ist oder am Thema interessiert, dann geht man in den Experimente-Teil und guckt sich irgendwie Methoden an oder keine Ahnung was. Kommt auch wirklich stark auf den Fachbereich an, wie sowas aufbereitet und geschrieben ist. Und da dachte ich so, ja, das entspricht schon ungefähr dem, was ich so mache. Für mich ist tatsächlich einer meiner Ansatzpunkte ist ja sehr, sehr stark davon getrieben, mir einen Überblick über das Thema zu erschaffen. Oder zu verschaffen. Und da ist tatsächlich das mit eins der ersten Dinge, die ich konsultiere, die Referenzen. Welche anderen Paper sind in diesem Paper genannt? Und versuche mir zu erarbeiten, wo sind eigentlich, was ist eigentlich cross-referenziert und wer verweist auf was? Was ist immer ein guter Indikator dafür ist, dass entweder ein Thema besonders oder ein Paper besonders wichtig oder wegweisend oder halt einfach ein Grundsatzthema ist. Und dann dachte ich so, okay, dann lass uns doch das vielleicht mal hier nochmal aufrollen, wie wir das eigentlich so handhaben. Und ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast.
Habe ich tatsächlich noch nicht, nein.
Okay. Wie liest du denn ein wissenschaftliches Paper?
Ja, eigentlich, du hast es schon gesagt, es kommt drauf an.
Ja, genau.
Es gibt, ne, es ist manchmal wirklich so, okay, ich habe hier ein Toolpaper, ich muss mal kurz gucken, taugt das was, kurz überflogen, Abstract gelesen, okay, kann man einsteigen und okay, passt, kann ich nutzen. Ne? Manchmal muss man dann natürlich auch tatsächlich sehr in die Tiefe gehen. Andere Sachen sind natürlich wirklich auch, wenn ich von der biologischen Seite komme, wo ich auch das komplette Paper entsprechend lesen muss, wo ich verstehen muss, wo ich nicht nur teilweise in Material Methods mit einsteigen muss, sondern auch noch in das Supplemental Material und da entsprechend reingehen muss. Ein gutes Paper kann man schon fast auch an den Grafiken erkennen. Also das heißt, dass man sich an den Grafiken die Hauptmessages rausziehen kann. Und was ich sehr gerne mag mittlerweile, sind diese Graphical Abstracts. Ne? Wenn man sozusagen das Abstract hat und noch ein Bild, was sozusagen die Sache grob zusammenfasst. Das ist super, um schnell einzusteigen. Aber dennoch gehe ich sehr unterschiedlich durch Paper durch. Also einerseits manchmal sehr oberflächlich, um einfach auf den Punkt zu kommen, oh, ich brauche hier tatsächlich irgendeinen Fakt raus oder ich bin von einem anderen Paper darauf gestolpert und ich will nochmal gucken, ist denn der Punkt wirklich auch dort drin oder will ich da noch einen anderen Wissensitem rausziehen oder ich muss tatsächlich ein komplettes Paper durchlesen, ne, sei es auch als weil man selber darauf aufbauen möchte oder auch als Reviewer oder dass man dann noch mal schaut, okay, was ist denn gerade State of the Art und wo kann man denn was für sich selber auch ableiten und das ist dann auch davon ein bisschen getrieben, wie gesagt, was soll mein Outcome sein, ob ich mich dann auch wirklich hinsetze und groß Notiz mache oder ob ich das nicht mache. Und zu Notizen kommen wir dann später auch in einer gewissen Weise noch. Heißt also, es kommt drauf an.
Ich finde aber, du hast gerade zwei ganz wichtige Sachen gesagt, finde ich, weil das war im Prinzip als ich diese Folge von Methodisch Inkorrekt gehört habe, habe ich mir so gedacht, okay, was ist denn eigentlich die Anatomie von so einem Paper? Und auch da ist im Prinzip die Standardantwort, es kommt drauf an, ist ja, glaube ich, so die Standardantwort, in der sich der ITler, der Physiker und der
Jurist
total einig sind und an derselben Ecke der Bar sitzen. Aber ich denke, es ist insbesondere heutzutage und je nach Thema ist es einfach lohnenswert zu gucken, was ist denn eigentlich in den Grafiken drin? Wie viel sind denn da? Gibt es Supplemental Materials? Gibt es Datensätze, die anhänglich sind? Gibt es Dokumentationen zu Software oder Methoden, die anhänglich ist, die also nicht im Kernpaper mit erwähnt sind, sondern die tatsächlich dazu kommen als zum Beispiel Code Repository oder ähnliches. Und da gibt es eine ganze Reihe von auch von Plattformen, von Journals, die das schon früh angefangen ziemlich gut gemacht haben und das dazu geliefert haben.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass das enorm zunimmt natürlich, gerade so mit auch so Tools wie Jupyter Notebooks, die letztendlich dieses Literate Programming implementieren. Ich suche gleich nochmal diesen schönen Artikel raus. Das ist allerdings in ich muss mal gucken, in einer Zeitung drin gewesen, sozusagen, der Artikel per se ist eigentlich obsolet. Das ist ja auch ein bisschen das Problem heutzutage. Der Artikel, so wie wir ihn kennen, ist letztendlich ein Abbild von dem, was vor ein paar hundert Jahren entwickelt wurde. Und das hat sich nicht viel verändert, außer dass es jetzt irgendwie digital ist. Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie auf eine Formel klicken kann und dann passieren lustige Sachen damit. Oder ich kann mal einen Parameter ändern und dann ändert sich die Grafik. Und da sehen wir gerade die Transition, dass das halt doch so langsam kommt, dass das jetzt erstmal so durch so Jupyter Notebooks, also so ausführbare Codesammlungen letztendlich, dass man da auch die Analyse etwas besser nachvollziehen kann, wenn das jetzt nicht irgendwie riesige Rechenressourcen kostet. Und da sollte natürlich das allgemein noch mehr hingehen, dass man an dem Paper mehr rumspielen kann und auch verstehen kann, welchen Einfluss haben denn gewisse Grundannahmen vielleicht auch mit dabei. Hm. Ja. Ist natürlich ein riesen Ding, weil das natürlich in Bezug auf sagen wir Stabilität natürlich, ja, so ein Paper natürlich, ich kann einen Artikel aus vor 200 Jahren kann ich lesen, weil auf Papier gedruckt, so. Und wenn ich jetzt so ein Jupyter Notebook nutze, ist das in 10 Jahren noch wirklich nutzbar und so.
Klar, weil sich das natürlich, also A, mit dem Service, der da angeboten wird, also Jupyter Notebooks ist ja nicht nur also existiert sozusagen als Technologie, als Webanwendung, aber es ist natürlich auch beispielsweise geknüpft an Unternehmen. Ne? Existieren diese Unternehmen, genau, die diese Services noch anbieten in 10 Jahren? Verändert sich vielleicht die zugrunde liegende Programmiersprache, Python? Gibt es da drastische Änderungen? Ist nicht von auszugehen, dass sich das so 180 Grad dreht, dass man das irgendwann nicht mehr verwenden kann oder lesen kann oder sowas. Aber es mag immer sein. Da kommt eine ganze Reihe von Fragen mit. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist das berücksichtigt in den Projekten? Und nicht nur von denjenigen, die diese Projekte durchführen, sondern ist das schon in der Projektplanung berücksichtigt? Ist das vielleicht in den Ausschreibungen, in den Förderbedingungen festgelegt, dass es sowas geben muss? Und so weiter und so fort. Da hängen viele Faktoren dran, um das vielleicht auch zu einem nachhaltigen Aspekt werden zu lassen.
Bitte.
Und dann habe ich mir die ein bisschen damit zusammenhängende Frage, oder zumindest hat die sich bei mir aus dieser Überlegung heraus ergeben, gestellt: Woran erkennt man heutzutage eigentlich ein gutes und ein schlechtes Paper? Ich glaube, einer der maßgeblichen Indikatoren retrospektiv ist wahrscheinlich, wie oft wird ein Paper zitiert. Das ist ja so das goldene Schild und Schwert gleichermaßen, was jeder wissenschaftliche Autor vor sich her trägt. Insbesondere die großen Verlage, Zitation, Impact Factor. Ich glaube aber, dass es mehr Qualitätsindikatoren für Paper gibt. Und
ja. Man muss natürlich sagen, man muss es schon einschränken. Die Zitation ist erst einmal Aufmerksamkeit, und das kann gut und das kann schlecht sein. Im Allgemeinen ist es wahrscheinlich gut. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel Paper, die wir hier auch häufiger schon auf dem Tisch liegen hatten, dieses Stem Cell Paper, wo die gleich mit Zitronensäure Stammzellen, also omnipotente Stammzellen generiert haben, oder dieses Arsenic Life Paper, wo halt Arsen statt Phosphat oder Phosphor letztendlich drin war, also oder gesagt wurde, dass es drin sei, und das ist halt nicht gestimmt. Und die Dinger haben natürlich Zitationszahlen, die beyond good and evil irgendwie sind, aber die halt deshalb so hoch sind, weil Leute darauf verweisen: und schau mal hier, das ist total falsch gewesen. Also, aber dennoch, ich glaube, ich bin relativ sicher, das ist eher die Ausnahme. Ansonsten ist das erstmal ein Indikator, der doch valide ist, ja.
Also auch da würde ich sogar noch mal eine Unteraufteilung machen. Die Aufmerksamkeit ist ja im Prinzip oder teilt sich ja so ein bisschen auf zwei Aspekte auf. Nämlich das eine ist tatsächlich Zugriffe auf das Paper, auch da sieht man ja Plattformen, die sowas messen. Ja, also wo wird alles, wo wird das Paper zirkuliert? Wo wird drüber getweetet, geblockt, sonst was? Mir fällt gerade der Name nicht ein.
Altmetrics.
Altmetrics, danke. Altmetrics hat ja sowas gemacht, ne? Die Aufmerksamkeit, die Ströme, die Verweise, die auf das Paper gehen, zu aggregieren. Und dann gibt es die klassische wissenschaftliche Zitation, also die Referenz in einem anderen wissenschaftlichen Thema auf das jeweilige Paper. Oder geht das beides mittlerweile zusammen? Ist nicht mehr so ganz trennscharf, oder?
Ja, ja. Also was mir bei Altmetrics einfällt, ich hoffe, ich schweife nicht so ab, ist tatsächlich ein relativ starker Punkt. Und ich glaube, die genaue Berechnung ist ja nicht offengelegt, aber Wikipedia-Zitation, also sozusagen wird dieser Artikel in einem Wikipedia-Artikel genannt, das fließt ja auch mit ein. Das finde ich persönlich einen sehr, sehr starken. Also wenn sich die Community entscheidet zu sagen, hier ist ein Artikel, der ist so relevant, dass er eine gewisse Allgemeinheit anspricht. Das fließt da ja mit rein. Ja, ansonsten ist es schwierig zu entscheiden, aber man muss einfach erstmal sagen, es ist ja erstmal noch mal kein Qualitätskriterium, es ist erstmal so, es scheint auf den Tisch von vielen Leuten zu landen, ist aber, glaube ich, auch zu sehen, alles, was so Richtung Genitalien geht, wird auch, also lustige genitalienbezogene Paper haben halt einen hohen Altmetrics-Score, das wird halt gerne geteilt. Das hat erstmal wenig mit der Relevanz für die Gesamtmenschheit wahrscheinlich zu tun. Ja, von daher muss man es mit Vorsicht genießen.
Okay, aber das sind so die ersten offensichtlichen Faktoren, die man sich mal angucken könnte.
Ha, nebenbei, man sollte vielleicht noch einen Klassiker herausnehmen. Also was hier impliziert wird, ist, dass das Journal, in dem ich publiziere, dass das ein Qualitätskriterium darstellt. Und das können wir jetzt mal sehr, also erstmal so, sozusagen benennen als solches. Und fragen, ist denn das wirklich der Fall? Und da gibt es einige Studien, die das genau nicht sagen. Auch hier Björn Brems hat ja, glaube ich, auch einige schöne Sachen dazu geschrieben. Also es ist zumindest debattierbar, ob sozusagen die Revenue, ob das Journal, in dem man drin ist, wirklich viel Aussagekraft hat. Zumindest hat es eine sehr, sehr hohe Breite in diese, also sagen wir es mal so, Paper in Nature, ja, da gibt es welche, die werden enorm stark zitiert, aber es gibt auch welche, die dümpeln da so im Normalbereich herum und gar nicht mal wenige. Ist die Frage, ob da auch wirklich so rigorous immer gefiltert wird oder ob es mehr um Novelty geht, also wird da wirklich stark gefiltert auf Qualität? Ja, die haben schon bestimmte Mechanismen mit dabei, aber man hat dann halt häufig auch das Gefühl, dass tatsächlich mehr die Novelty, also die Neuigkeit, dann die höhere Gewichtung hat und dass das manchmal auch so auf Kosten der Qualität gehen kann. Und eben diese Paper, ne, dieses Scenic Life oder dieses Stem Cell Paper mit der Zitronensäure sind genau Beispiele von sowas, wo man sagt, oh, das ist ja richtig cool, das ist ja klasse, das packen wir mal rein. Und das wurde nicht ausreichend abgeklopft. Also, wir können es einfach mal so hinstellen, ne? Ist denn das Journal, wo es publiziert wurde, ein guter Indikator? Vielleicht auf jeden Fall sehr gut aufpassen. Und das sind nebenbei, das sind eigentlich auch die spannendsten Paper. Wir machen ja auch Journal Clubs und solche Sachen, also im eigenen Lab. Das sind eigentlich die coolsten Paper sind die, wo in einem hochrangigen Journal publiziert wurde, das Paper aber totaler Crap ist, um es auf gut Deutsch zu sagen. Also ein Paper, was sehr hochrangig publiziert wird in einem Journal, was einen hohen Journal Impact Factor hat, aber sehr schlecht ist. Und das gibt es.
Erstaunlicherweise. Ich meine, da sieht man halt wieder, wie das System an seinen eigenen Limitationen krankt. Ne? Also auch da wieder die Frage, wie sinnvoll ist das, eine Handvoll von Peer-Reviewern auf so ein Paper gucken zu lassen, die vielleicht noch 20 andere Paper in demselben Zeitraum irgendwie editieren müssen, also nicht editieren müssen, sondern reviewen müssen. Warum nicht offen und das Ganze durch ein paar mehr Leute machen lassen? Aber wir schweifen ab.
Wir schweifen das nicht ab. Okay, wir kommen in unsere Standardbahn hier, jeder weiß. Genau, oder, ne? Post-Publication, genau. Peer-Review und solche Späße. Gut.
Genau.
Heute mal nicht.
Genau. Ich finde, die Aufbereitung eines Papers ist mittlerweile ein ganz guter Indikator, der sicherlich keine hohe Gewichtung haben muss oder vielleicht sogar sollte. Aber ich finde, ein Paper, was anständig aufbereitet ist, mit einem anständigen Abstract, sinnvoller Verschlagwortung, ordentlichen Supplemental Materials, vielleicht sogar einem Datensatz dahinter oder ähnliches, wo also die notwendigen zum Verständnis und zum Nachvollziehen, also zur Reproduktion vielleicht sogar, notwendigen Informationen beim Paper schon beiliegen, ist, glaube ich, ein guter Indikator für ein jetzt qualitativ gutes Paper, nicht unbedingt qualitativ gute Forschung in dem Paper. Mhm.
Genau,
das auch ist da muss man vielleicht nochmal eine Unterscheidung
treffen. Ja. Genau, alle Checkboxen gecheckt, Daten sind verfügbar, Code ist verfügbar, alles gut verlinkt, zitierbar idealerweise. Tatsächlich, ich bin auch, also wir hatten es schon gesagt, also es gibt dieses Supplemental Material, da bin ich manchmal gar nicht so der große Freund davon, weil die meistens sehr krampfig sind, herunterzukriegen, sondern ich habe dann lieber die Daten auf Zenodo oder sonst wo liegen, damit man dann entsprechend viel besser drankommt, als über dieses Clicky-Interface dann bei den Verlagen. Das ist genau, also da kann man, du hast recht, natürlich schon viel ableiten. Haben die Autorinnen und Autoren sich die Mühe gegeben, dass Leute ihre Studie reproduzieren können? Das ist schon mal ein gewisses Qualitätsmerkmal. Ja.
Versionierung finde ich eher ein Indikator pro Qualität, weil das bedeutet, dass du zumindest dann ein Autorenteam hast, was nicht so publish und dann ab zum nächsten Thema, sondern da geht es tatsächlich dann darum, um Dinge auch nachhaltig zu verbessern. Hat zumindest den Anschein.
Aber wird ja bisher kaum umgesetzt, sagen wir das so. Es gibt wenige Gottes. Journale, die das anbieten. Das heißt also, dass man nochmal eine Version hinten dran schieben kann.
Ja, das stimmt. Das ist eher so ein formales Kriterium, was technisch sozusagen bei den meisten Publishern noch fehlt. Und so einfach umzusetzen wäre. Also, ernsthaft.
Ich bin ja auch immer noch, also ich habe das, keine Ahnung, dieses Thema schon, keine Ahnung, wann war das, 2007 oder noch länger, ach, wie die Zeit verrinnt, auch schon angefasst, also nicht nur ich, das ist jetzt falsch, aber das hatte ich zumindest vor Augen da, dass diese ganze, also Daniel Mietchen war ja auch ewig schon dahinter, dieses Wiki-Science, dass man eigentlich einen Artikel ja eigentlich so als lebendes Dokument sehen sollte, was dann auch wächst und was man verändert. Und muss man jedes Mal wieder die gleiche Introduction schreiben, die gleiche Einführung schreiben, um das Thema einzuführen? Das ist fraglich. Ja, zumindest bei bestimmten Sachen wie, und das gibt's ja auch Wikigenes und solche Sachen, wo man sagt, okay, es geht hier um dieses eine Gen und ich muss jetzt nicht irgendwie nochmal Abstract und alle solche Sachen schreiben, nur um das Ding einzuführen, um dann meine drei Sätze, die Novelty sind, dort einzubauen.
Ja.
Und das wäre schön.
Und ich meine, wie einfach das ist, hat Faculty 1000 Research früh gezeigt.
Ja, das stimmt. Ja,
Versionierung, ich glaube sogar, du konntest da, glaube ich, sogar entscheiden, dass du deine Peer Reviews offenlegst.
Genau.
Was immer ein guter Indikator ist, dass da zumindest an der Qualität des Papers, nicht zwangsweise an der Qualität der Forschung, auf jeden Fall eher der Daumen nach oben zeigt.
Genau. Man muss sich nicht verstecken. Allgemein, wenn man, ja, also sagen wir so, Wissenschaft ist ein raues Feld und da liest und hört man auch manchmal Sachen oder werden dann um die Ohren gehauen, das kann tief gehen. Man hat irgendwie 2-3 Jahre seines Lebens in etwas reingesteckt oder ihres Lebens und viel Herzblut und sowas. Und dann kommen da fiese Kommentare, das ist totaler Bullshit oder solche Sachen, das kann man am Ego zehren. Aber es ist halt dieser wissenschaftliche Prozess und muss auch sagen, dass es manchmal, wenn man dann sozusagen mit Nichtwissenschaftlern agiert, kann das tatsächlich ein Problem sein, weil die diese Schule nicht hinter sich haben. Das heißt, die nehmen Sachen persönlich und wenn man sozusagen am Thema kritisiert, hat das ja nichts an der Persönlichkeit dann immer zu hängen oder zu haften.
Ja.
Aber wenn man sich nicht, wenn man die Sachen preisgibt, transparent schafft und sich nicht versteckt, dann ist das ein guter Indikator, wie du das. Ich finde deine Unterscheidung sehr, sehr schön. Also für ein solides Paper.
Ja,
für einen soliden Artikel.
Genau. Und die Qualität der Forschung ist nochmal eine andere Schiene, die sicherlich anderen Kriterien unterliegt, manchmal auch tatsächlich gar nicht so entscheidend ist, weil, wie gesagt, auch aus Fehlern, auch Fehler sind im wissenschaftlichen Prozess ein ganz essentieller Bestandteil. Ja? Und da kommt es drauf an, welche Fehler es sind. Sind es handwerkliche, inhaltliche, ist es eine falsche Richtung? Also das ist nochmal eine komplett andere Dimension. Die, glaube ich, fast eine eigene, eigene Sendung füllen könnte wahrscheinlich.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, manche Sachen ergeben sich halt auch erst später als High Impact. Also ich habe mein Fact-Checking nicht ausreichend gemacht, aber ich glaube, ein Beispiel ist tatsächlich die Forschung an Retroviren. Das war bis zu einer gewissen Zeit war das nahezu vernachlässigbar und so GAN, oh, tolle Community, Schimmel, ne? Nichts passiert. Und plötzlich kam HIV. Ne? Und plötzlich war das eine wichtige Grundlage für das Verständnis dieser Sachen. Ich weiß jetzt nicht, bei Corona, gut, das ist natürlich, gab es jetzt auch schon vorher als Erkältungskrankheiten und solche Sachen. Ja, sind auch Sachen, wo man jetzt nicht irgendwie gesagt hat, oh, das müssen wir unbedingt vorantreiben. Und jetzt ist es der Fall. Oder viele Arbeiten von Einstein wurden, glaube ich, auch am Anfang abgelehnt oder so.
Guck dir viele Nobelpreise an. Das sind teilweise Forschungen, die eine Dekade zurückliegen, manchmal mehr. Und jetzt die Nobelpreise bekommen, weil sie sich jetzt sozusagen als Grundstein für bestimmte Richtungen erwiesen haben oder für bestimmte Technologien oder sowas. Also ja, total nachvollziehbar.
Deshalb finde ich auch deine Unterscheidung hier gut, wenn man, sag mal, so gutes handwerkliches, sagen wir erstmal gut handwerkliches geschriebenes Paper hat, das ist eine Ding. Wenn die Forschung dann selber auch noch gut und handwerklich war, dann ist es der nächste Schritt. Natürlich wollen wir alle irgendwie die coolen Novelties rauskratzen und die Menschheit hier in einem wichtigen Ding weiterbringen. Das geht halt nicht immer und das ist halt auch Teil der Forschung. Man weiß halt nicht, was hinten herausfällt. Manchmal macht man Sachen und merkt so, okay, ist eine Sackgasse oder nee, ist halt doch nicht so der große Effekt. Und genau das ist ja Teil dieser Forschung. Und damit unser Leben. Deshalb hatten wir auch schon, ich mache heute nur Verweise in unsere Vergangenheit. Wir rasen auch hier sehr, sehr straight hier auf die 200 zu. Von da müssen wir dann wirklich mal überlegen, wie wir das mal fassen. Aber die negativen Ergebnisse sind auch Ergebnisse. Also negativ im Sinne von, oh, ich habe hier die Null-Hypothese nicht widerlegt. Es ist leider nichts besonders Tolles rausgefallen. Es ist doch alles boring. Aber genau diese Sackgasse hilft anderen, oder die Offenlegung dieser Sackgasse hilft anderen nicht auch noch reinzulaufen. Und das ist einfach Teil des Prozesses.
Und damit ist ein handwerklich solide oder gut gemachtes Paper ein ganz essentieller Schritt oder im Prinzip so eine Art Gate, um diese Erkenntnis auch in die Community zu tragen, in die wissenschaftliche Community, in die den Peers auch verständlich zu machen. Und je besser das Paper gemacht ist und je klarer sozusagen die Forschung darin auch abgebildet ist, desto eher ist es halt genau auch wiederverwendbar und darauf aufbaubar.
Ich würde jetzt sogar mal eine ganz steile These hier in die Welt setzen. Ein gut gemachtes Paper zu einem negativen Ergebnis könnte einen höheren Impact haben als irgendwie ein Paper, was irgendwie eine tolle Sache rausgefunden hat. Denn es könnte eine ganze Community davon abhalten, Ressourcen in eine Sackgasse zu investieren, die abgeklappert ist. Ne? Und dann sagt man, okay, habe ich getestet, hat nicht funktioniert. War jetzt super viel Aufriss, ist mir peinlich, dass ich da so viele Ressourcen drin versenkt habe, lasse ich mal lieber. Ne? Wieder eine Doktorarbeit verschenkt oder sowas nach. Ne?
Bah, ne? Könnte tatsächlich relativ einfach über Text and Data Mining überprüfbar sein. Wie viele Zitate gehen im Prinzip auf eine widerlegte Hypothese oder auf ein negatives Ergebnis und wie viele Zitate gehen auf eine positiv belegte Hypothese?
Ja, genau. Das ist tatsächlich halt das Problem. Wir haben ganz klar diesen Publication Bias, das heißt, Sachen, die nicht funktionieren, werden häufig nicht publiziert. Ist nachvollziehbar, aber das ist tatsächlich unser System, dass halt solche Sachen nicht ausreichend mit Lorbeerchen versieht. Und das müsste sich noch stärker ändern. Aber es ist klar, also wir wollen alle die tollen neuen Sachen rausfinden und sich da nochmal hinzusetzen und irgendwie, nachdem man in die Sackgasse gelaufen ist, das dann auch noch zu dokumentieren, das tut halt auch weh. Dennoch, Aufruf, macht es.
Genau. Zurück zu den Punkten wissenschaftlicher, guter Paper. Also es gibt auf jeden Fall einen ganz großen Punkt, negativer Paper. Frage im Titel. Frage im Titel ist immer.
Meistens so Clickbait, ne? So.
Genau, und die, eigentlich die
Antwort,
mit Nein.
Die Antwort ist meistens Nein, ne? Ganz genau.
Insofern, lass das. Nein, das ist klar.
Ich muss gerade mal durch meine Paper durchgehen, ob wir irgendwas publiziert haben mit Fragezeichen, aber ich glaube nicht. Nee.
Ist sehr beliebt in diesen Metathemen.
Ja, stimmt.
Und nicht in den harten wissenschaftlichen.
Ja, das stimmt. Gut. Puh, Glück gehabt. Nee, ich glaube, ich hab keins. Ich hab kein Paper mit Fragezeichen publiziert im Titel.
Ah, sehr gut.
Also im Text sind Fragen nebenbei schön, ne? Das ist ein wichtiger Punkt, denn das guidet auch manchmal so durch und setzt so den Gesamtkontext und sowas, aber tatsächlich im Titel hast du recht, das ist ein nicht ganz schwacher Indikator, der eine gewisse, ja, Skepsis zutage bringen sollte.
Genau. Wie nachhaltig wie gehaltvoll, das wollte ich sagen, wie gehaltvoll das Paper sozusagen ist. Wenn ich Paper sehe mit Fragen im Titel, dann denke ich immer schon so, na komm. Also wenn der Titel so provokant in Anführungsstrichen gewählt worden ist, dann ist das Paper doch mit Sicherheit nicht besonders gehaltvoll. Also es hat so ein bei. Es ist, glaube ich, aber auch eine durchaus journalistische Regel, dass man das eigentlich nicht machen sollte. Na gut, und dann gibt es halt die ganze Dimension, wo es tatsächlich dann um als Schnittstelle zur Forschung geht, was man sich dann angucken kann, wie groß ist die Sample Size, wenn es sowas gibt, also reden wir über eine Grundgesamtheit von 5 oder 5000 oder 500.000, kommt auch immer wieder auf die Fragestellung an, kommt auf den Kontext an, was man untersuchen will etc. Aber ich denke, da kann man relativ schnell herausfinden, wie viel Mühe sich da gemacht wurde. Oder vielleicht ist Mühe das falsche Wort, wie viel Aussagekraft das Ganze vielleicht hat. Weil bei einer kleinen Untersuchungsmenge oder Untersuchungs, ja, wie sagt man, in einem kleinen Untersuchungssample, genau. Ist halt immer fraglich, wie breit die Ergebnisse dann tatsächlich in der Realität auf die Gesamtheit anwendbar sind. Ja.
Vielleicht auch noch ein Punkt, ein Thema zum Thema publizierte Daten oder verschollene Daten, Pre-Registration. Also das heißt auch, das ist auch ein Qualitätskriterium, kann man jetzt nicht in allen Feldern machen. In der Psychologie oder medizinischen Sachen ist das natürlich relativ stark, dass man eben voranmeldet, hey, wir wollen so und so viel Proben nehmen, wir haben die und die Sample Size und wollen die und die statistischen Methoden anwenden, damit man eben nicht dann irgendwie Sachen rauspicken kann später und sagt, ah, guck mal, hier ein Signal und das würde im großen Topf alles untergehen. Das ist vielleicht auch noch ein Qualitätskriterium.
Genau. Würdest du sagen, dass man aus der Anzahl der Autoren was ableiten kann?
Oh, nee, also da würde ich keine Korrelation.
Das hat sich mittlerweile geändert, ne?
Nee, also. Das ist einerseits vom Feld abhängig, allein schon, also ganz, ganz klassisch sind ja diese Hochenergie-Paper zum Beispiel oder humane Genome, ja, wie viele waren da drauf? Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Man muss sagen, ist das so? Also ich meine, die Anzahl an Autoren pro Paper, das wächst auch kontinuierlich, weil die Sachen einfach interdisziplinärer werden. Das ist einfach so.
Ja.
Also habe ich jetzt keine harten Zahlen parat, aber das ist, glaube ich, meine Intuition, die ich jetzt noch nicht belegt habe.
Also
würde ich es nicht sagen. Nee.
Ich hätte jetzt, wenn da ein Rückschluss zulässig ist, hätte ich ihn als eher positiv gesehen. Also je mehr Autoren, desto besser, klingt jetzt doof, aber desto transparenter. Weißt du, da gibt es ein Autorenteam, was deutlich darauf Acht gibt, tatsächlich alle am Paper Mitgewirkten auch entsprechend zu kontribuieren, was für mich ein gutes Zeichen ist.
Das stimmt, ja, ist zumindest eine Dimension, die mit reinzählt, ja.
Ja, ist so ein sozialer Faktor, mehr oder weniger.
Ja, ist richtig. Aber sagen wir so, gehen wir mal ins Experimentelle ein. Wenn man einen gute TA hat, also technischen Assistenten oder Assistenten, das ist Gold wert und manche Leute packen auch die entsprechend mit aufs Paper drauf und das ist, finde ich, eine gute Idee. Dennoch ist es nicht Standard.
Ja. Ich meine, es sollte Standard werden und das ist ja das, was Credit im Prinzip macht, ne? Vordefinierte Rollen und da hast du halt dann nicht nur Autoren, sondern du hast da tatsächlich auch Techniker und Lab Assistants und was nicht noch alles. Und damit würde ja genau das auch vorangetrieben werden, so eine gewisse Transparenz und auch Ehre, wem Ehre gebührt.
Genau, das ist natürlich auch ein bisschen das Problem. Wenn du natürlich viele Autoren hast, dann verwässert das sozusagen den Anteil für jeden da war, ne? Was total Schwachsinn sein ist. Wenn du ein Riesenpaper hast, was richtig Wumms hat, dann kann da jeder Beitrag entsprechend helfen. Aber wenn man natürlich so Credit hat und das, das vielleicht so noch quantifiziert hat, das ist natürlich von Vorteil. Aber ja, weil das bis vor kurzem einfach nicht angewandt wurde, sind wir da glaube ich, noch sehr weit entfernt. Und deshalb auch haben auch diese Rollen im Kopf. Ne? Und jeder, der sozusagen, oder jede, die mit auf dem Paper draufsteht, verwässert sozusagen meinen eigenen Anteil an dem großen Kuchen. Und deshalb möchte er möglichst wenig drauf haben. Und diesen sozialen Aspekt, den du gesagt hast, das ist zumindest ein Indikator, dass sich Leute um diese Metathemen vielleicht auch Gedanken machen. Hm.
Nächster Punkt, den ich auf meiner Liste hatte, wo ich mir auch nicht so sicher bin, ist, wenn man das überhaupt richtig rausfinden kann, woher kommt das Geld?
Ja, nur klar. Also da kann man zumindest böse Schnitzer oder bestimmte Sachen natürlich ausschließen. Klar, wenn eine Studie zu Lungenkrebs von der Tabakindustrie finanziert ist, ja, dann kann man
sich einfach mal
nachschauen, ne? oder Zuckerindustrie oder was auch immer. Ja. Also da kann man zumindest die ganz groben Verstöße sich auflösen. Aber manchmal hat man da irgendwelche Foundations mit irgendeinem schönen Namen davor und weiß gar nicht, wer steckt denn dahinter. Und dann ist es halt doch irgendwie eine größere Akkumulation von Industrievertretern. Ja, ist auf jeden Fall wert, mal drauf zu schauen. Ne? Oder auch Conflict of Interest, das ist natürlich auch ein Punkt. Das,
genau, das habe ich so ein bisschen unter dem Thema Ethics auch. Ich finde eine ethische Betrachtung auch wieder abhängig vom Kontext und vom Inhalt des Papers beziehungsweise des Forschungsgegenstands. Aber ich finde, in vielen Aspekten macht das heutzutage durchaus Sinn, sowas mit aufzunehmen, in unterschiedlicher Ausprägung. Es können mal Ethical Principles oder Standards sein oder ELSI-Betrachtungen, wenn es um sozusagen persönliche Daten geht. Code of Conduct wäre sowas. Aber ich finde so einen Aspekt dessen finde ich immer ganz gut, wenn man den mitliest.
Ja. Das ist richtig, wenn das beachtet wurde. Gut, man muss sagen, diese Sachen kommen meistens natürlich von den Journalen selber, dass die das einfordern. Und da kann man, glaube ich, ja gut, könnte man auch als Autor, als Autorin das auch irgendwie noch mit dazu packen. Aber allgemein ist das eine Frage, sind ein paar Felder oder Dinger im Formular, wenn man das Paper submittet. Ja.
Und dann gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Aspekten, die dann wirklich bloß noch der Expertenöffentlichkeit sozusagen auffällt. Also wenn es dann tatsächlich um das Research Design geht, ich glaube, das können in den meisten Feldern wahrscheinlich dann bloß Leute aus dem entsprechenden Feld oder ähnlich gelagerten Feldern wirklich einschätzen, ob das Research Design irgendwie sinnvoll ist für die Forschungsfrage oder ob die entsprechenden Messungen ausgeführt sind, die sinnvoll sein sollten. Man kann sicherlich sich angucken, was ist die verwendete Literatur in den Referenzen, sind so in bestimmten Themen, sind die Standardpaper mit drin, sind die aktuellen Entwicklungen mit drin. Aber ich glaube, das ist alles für jemanden, der nicht in demselben Forschungsfeld unterwegs ist, ist sowas eher schwer.
Ja, stimme ich zu. Wer natürlich ein bisschen springen kann zwischen den Themen, sind die Statistiker. Und die dann vielleicht sagen, okay, ja, hier Sample Size zu klein, um diese Aussage überhaupt zu unterstützen. Aber ansonsten stimme ich dir zu, ist letztendlich dann das Inhaltliche natürlich key. Ne?
Ja. Ja. Das ist beim Thema Datenanalyse, das habe ich auch. Das ist im Prinzip genau, wie ist eigentlich die Datenanalyse gemacht. Ne? Von der Anzahl der Grundgesamtheit bis hin zu den Verfahren, bis hin zu bestimmten Tests, die gemacht werden sollten, um Seiteneffekte oder Ähnliches auszuschließen. Das kann man vielleicht dann noch nachvollziehen.
Oder vielleicht, wie die Kontrollgruppe gewählt wurde. Aber okay, auch das sind manchmal Sachen, da muss man doch dann tatsächlich im Thema stecken, um das sinnvoll zu bewerten.
Genau. Ob das Paper in LaTeX geschrieben ist oder nicht, finde ich wichtig. Nein, Quatsch.
Ich schon.
Es macht schon einen Unterschied, finde ich.
Also jetzt hier sozusagen der eigene Schmerz wieder. Ich versuche alle diese Arten, wenn möglich, nebenbei auch der eigene NFDI für Microbiota-Antrag, den haben wir auch in LaTeX geschrieben und das war wunderbar mit Overleaf, kann ich wirklich nur empfehlen. Und auch kollaborativ eben. Ich versuche halt alles, was geht, in LaTeX zu schreiben, aber Bioinformatik ist halt dann doch sehr, wie sagt man, interdisziplinär und da sind auch Leute dabei, die halt nicht irgendwie LaTeX schreiben wollen und da muss man halt doch wieder in Word und muss die Sachen durch die Gegend schieben. Das ist dann schon kraus oder man hat Google Docs oder sowas in der Art. Aber das LaTeX hat da absolut seine Berechtigung und ich würde das auch jedem und jeder empfehlen. Oder Systeme wie, oder sagen wir mal, Auszeichensprachen wie Markdown, wenn man das zumindest irgendwie nutzen könnte. Aber ich bin immer noch der Meinung, wir sind da nicht da, wo die Menschheit stehen sollte, um diesen Schmerz da nicht mehr zu haben.
Das stimmt. Das stimmt. Was, wenn du keine weiteren Qualitätsindikatoren hast, uns eigentlich zum nächsten Teilaspekt führt, nämlich dem Schreiben?
Also ich glaube, ich habe keine mehr. Also ich finde, das ist schon sehr rund hier abgedeckt.
Wir haben, ich habe vergessen nachzugucken, wann. Wir haben vor ewigen Zeiten, vor genau 154 Folgen, mal mit Katrin Leinweber darüber gesprochen. Im Juni 2016 sehe ich gerade, über welche Tools so zum Schreiben und Publizieren wissenschaftlicher Paper genutzt werden. Ich glaube, das müsste mittlerweile general überholt werden.
Ich glaube, da müssten wir tatsächlich auch mal wieder Katrin einladen, was ja mir so sehr nett wäre. Ne? Da müssen wir nebenbei, wir haben viele Leute, mit denen wir uns gerne nochmal unterhalten möchten. Katrin steht ganz oben wieder mit drauf. Sollten wir auf jeden Fall angehen, nochmal gucken, was gerade gut ist. Aber ich glaube, du wolltest jetzt nochmal mehr sozusagen auf die Ideensammlung hinaus, ne? Sozusagen.
Genau. Also du meintest ja schon gerade, hast schon Overleaf angesprochen. Ich glaube, das ist so einer der Tools, die total sinnvoll zum gemeinschaftlichen Schreiben von wissenschaftlichen Paper sind, weil sie zum Beispiel auch LaTeX unterstützen. Weil sie, glaube ich, auch Markdown unterstützen.
Markdown weiß ich gar nicht, aber tatsächlich für mich ein nicht Killer-Feature, aber zumindest sehr, sehr cool ist. Man kann halt einerseits, man kann kollaborativ dort in dieser Web-Oberfläche arbeiten, aber noch viel cooler, ich kann mir das Ding auch über Git auf meinen Rechner runterklonen und in Emacs darin rumschreiben und das dann wieder hochpushen. Wunderbar.
Ja. Ne? Ja.
Also echt.
Ja. Ne, und dann halt weit verbreitet Word und Google Docs, die du ja auch schon sagtest, die auch alle irgendwie mit bestimmten Vor- und sehr vielen Nachteilen kommen. Also ich meine, eins der Killer-Features relativ früh von Google Docs war, dass du wissenschaftliche Paper von Google Scholar direkt referenzieren konntest. Das war ein Killer-Feature. Wurde halt leider nie in die Richtung großweite ausgebaut, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja. Aber du hast recht. Ich wollte mal einen Blick werfen auf das, wie man sozusagen zum Schreibprozess hinführt. Und das hat ja schon auch mit Lesen der wissenschaftlichen Literatur zu tun. Und eines der Aspekte, die man dabei macht, ist ja sicherlich in der einen oder anderen Form Notizen zu nehmen. Ne? Ich glaube, viele, die sich wirklich mit Papern inhaltlich auseinandersetzen müssen, sind, glaube ich, weg von dem, was viele Studenten machen und viele Schüler machen, nämlich einfach alles wild anmarken in unterschiedlichen Farben und am Ende weiß man entweder nicht mehr, welche Farbe was bedeutet oder warum man bestimmte Passagen angemarkert hat.
Oder alles gelb.
Ja, genau, alles gelb und nur ein Satz ist frei.
Alles wichtig.
Genau. Ganz, ganz fürchterliche Angewohnheit.
Prüfungsrelevant, sage ich.
Ja.
Prüfungsrelevant.
Genau. Was auch so gar nicht funktioniert, ist Notizen an den Rand zu schreiben in den Papern. Finde ich auch, hat nicht so richtig mich weitergebracht. Seitdem ich im beruflichen Kontext sozusagen mir Paper reinziehen muss und die Essenz daraus für unsere Arbeit rausgenerieren muss oder für Anträge, die ich schreibe oder ähnliches, mache ich das tatsächlich mit externen Notiztools. Und da versuche ich dann auch nicht über Copy-Paste die Textpassagen mehr rüber zu kopieren als Notiz, sondern ich versuche im Prinzip das, was in der Textpassage, die ich für wichtig erachte, dann drin steht, in eigenen Worten wiederzugeben oder darauf hinzuweisen, warum das, was da drin steht, für mich relevant ist.
Und Matthias, da machst du alles richtig. Aber mach erstmal weiter.
Ja. Und das ist deutlich produktiver, finde ich. Also mal von diesem Aspekt des Lernens, dass sich das dann deutlich besser festigt in deinem Kurz-, Mittel- oder Langzeitgedächtnis, weiß ich gerade nicht so genau. Ich glaube kurz.
Erst kurz, dann lang, ja.
Wahrscheinlich, ja. Hoffentlich. Wobei, über 40, weiß man nicht so.
Ja, genau. Ja, ja, stimmt.
Aber deswegen hat man ja so ein Second Brain, ne? Und das ist ja eine ganze Bewegung auch dahinter, sozusagen sein zweites Hirn, also das, was nicht für vitale Tätigkeiten zuständig ist, auszulagern und digital abzubilden. Und ich habe damit angefangen, tatsächlich erst so Notiztools zu nehmen, also von Apple Notizen über, bei Bear bin ich mittlerweile gelandet, was ich ganz, ganz gut finde. Weil das auch Markdown kann. Das schreibe ich gern in Markdown. Und bin mittlerweile bei einem Tool gelandet, was so ein bisschen mehr als simples Notizen kann. Nennt sich Notion, werden glaube ich viele kennen. Und was das macht, ist, du kannst dir in diesem Tool Datenbankenstrukturen aufbauen und entsprechende Dashboards mit Sichten auf diese Datenbanken oder auch auf einfache Daten, die als Seiten angelegt sind, Notizseiten oder ähnliches, generieren und dann entsprechend annotieren mit Metadaten, mit, keine Ahnung, Verschlagwortung, mit kannst Dateien anhängen, du kannst URLs dranhängen, du kannst die mit Daten versehen, also mit einem Datum zu versehen, wann das fällig ist oder wann du es gelesen hast oder ähnliches. Und was das macht, ist, du kriegst sehr viel mehr Ordnung in das Ganze. Und dann kann man es auch noch ganz gut gestalten, im Sinne von, du kannst halt mit den klassischen Sachen, Überschriften spielen, Textblöcken, Zitaten, Code, den du einbetten kannst. Du kannst aber auch so Fold-in und Fold-out-Sachen machen, also dass du im Prinzip Textblöcke aufklappen musst, damit du den eigentlichen Text da drin siehst, sodass du eine sehr übersichtliche Struktur dir bauen kannst. Und was ich damit mache, ist tatsächlich, ich baue mir im Prinzip den Antrag oder das Paper, was ich gerade schreiben muss, vor, bevor ich dann tatsächlich in die Textgenese gehe. Und das hat sich jetzt als erstaunlich gut herausgestellt. Das mache ich jetzt so seit anderthalb, zwei Jahren. Und gerade so für lange Anträge, an denen ich immer relativ viel Zeit sitze und die am Ende doch wieder in Word geschrieben werden müssen, weil sie in irgendwelchen Interfaces hochgeladen werden müssen als PDF. Aber die schreibe ich halt im Prinzip oder die baue ich vor und gehe dann erst in Word nur in die Ausformulierungsphase.
Ich würde sagen, wir haben hier eine konzeptionelle Konvergenz und ich mache das fast genau das Gleiche. Nur mit einem Tool, was sehr viel älter ist, sogar älter ist als ich, nämlich Emacs. Und ich glaube, wir hatten das ja auch in diesen Tool-Episoden, habe ich mich ja schon bekannt. Ich bin leidenschaftlicher Emacs-Nutzer und nutze das so für so ziemlich alles. Wenn ich nicht in der Konsole bin, dann bin ich in Emacs, wobei ich Emacs auch in der Konsole nutze, na, wie auch immer. Denn tatsächlich genau dieses Strukturieren, das kann man nicht mit Emacs machen. Das hat diesen speziellen Org-Mode, der lustigerweise auch so ziemlich alle Features hat, was Notion hat. Und als ich das erste Mal Notion ein Video dazu gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist ja nicht wie Emacs im Browser. Denn genau dieses mit Metadaten versehen, dann Datenbanken bauen oder beziehungsweise nach diesen Sachen abfragen, ein- und ausklappen, dieses Strukturieren und sozusagen top-down anfangen und dann erstmal wieder Sachen verstecken und dann wieder in Details rumschrauben und solche Sachen, ist genau das, was man mit Emacs auch machen kann. Und das sind einfach verschiedene, sagen wir mal so, verschiedene Tools, die aber ganz ähnliche Konzepte implementieren. Und der Vorteil für mich ist jetzt halt mit Emacs, ist es halt Plaintext, also ich kann das auch in Git reinschmeißen, damit ist es halt Open Source und ich kann da auch sozusagen über diese Art und Weise dann kollaborativ mit anderen Leuten arbeiten. Aber du hast recht, auch da muss man dann, und das kann OrgMode auch recht gut, dann wieder exportieren. Ansonsten möchte ich auch noch einhaken. Ich habe vorhin ganz hochnäsig gesagt, du machst alles richtig. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt nämlich ein Buch auch in der Richtung. Und das kann ich wärmstens empfehlen. Das ist How to Take Smart Notes von Sönke Ahrens. Und der greift etwas auf. Du hast vorhin schon Second Brain angesprochen. Das ist auch gerade ein ziemliches Movement, genau wie du das gesagt hast, der Thiago Forte, der dahinter steckt und wo man es an allen Ecken das aufpoppen sieht. Der macht, glaube ich, relativ teure Kurse mittlerweile, aber ja, man kann sich die Kernkonzepte kann man sich ganz gut zusammensammeln, Para und solche Sachen, auch wenn ich dieses Para-Konzept nie bei mir richtig gut implementieren konnte, aber ich flexe noch dran. Das Ganze basiert aber eigentlich auf einem System, was viel, viel älter ist und gerade auch wieder so ein total gehypt ist, nämlich der Zettelkasten. Mhm. Und wer hat's erfunden? Nicht die Schweizer, nein. Der Zettelkasten, das kommt von Niklas Luhmann. Niklas Luhmann kennt man vielleicht, ganz bedeutender Soziologe, der in Bielefeld geforscht hat, der eigentlich sehr spät eigentlich diese akademische Karriere angetreten ist. Ich glaube, er hatte dazu mal, glaube ich, ein ganz gutes, also nicht zum Zettelkasten, sondern zu Luhmann, ein ganz gutes, ganz gute Episode. Können wir nochmal rauskramen. Mhm. Der war, glaube ich, Beamter und ist dann eigentlich ganz spät in diese akademische Karriere eingestiegen und hat irgendwie ein Track Record wie sonst noch, also ziemlich viele Papers und Bücher und sowas. So, und wie hat der gute Mann das gemacht? Der hat nämlich genau das gemacht, was du gemacht hast, nur mit einem eben nicht digitalen Ansatz, nämlich mit diesem Zettelkasten. Und was der gemacht hat, ist, wenn er sein Paper gelesen hat, dann hat er einen Zettel, so eine Indexcard, wie sagt man auf Deutsch, so eine Karteikarte genommen und hat da eben für sich selber nochmal nachformuliert, was wurde denn dort gesagt? Bob, so aufgeschrieben. Und hat dann Nummern vergeben und konnte damit dann auf andere Karten referenzieren. Hat gesagt, okay, das hier ist mit dem vernetzt und das mit dem vernetzt. Hat sich sozusagen ein kleines World Wide Web zusammengebaut. Einen kleinen Zettelkasten, der aus Zettel besteht, die auf andere Zettel wiederum verweisen. So. Und dann, wenn er sein Buch geschrieben hat, hat er eigentlich nur seine Notizen genommen und die mir dann diese Vernetzung angeschaut und hat halt geguckt, ah, das passt mit dem und das mit dem zusammen. Und das wurde erst kürzlich digitalisiert und deshalb weiß nicht, ob der Hype jetzt daher kommt, aber muss man mal gucken. Also Zettelkastenforum, da versuchen jetzt alle sozusagen nachzubauen. Gibt's auch in Emacs Org Mode, kann man das machen. Und genau das ist auch das, was ich eigentlich so mache, dass ich sozusagen ja, solche Schnitzel rausnehmen und dann auf andere vernetze und dann sozusagen von A nach B kommen. Genau das, was du eigentlich auch gemacht hast, mit dem eben nicht Copy-Paste rein und dann ist es da drin, sondern idealerweise auch dieser Lernschritt dabei, das nochmal zu selber umzuformulieren, um das auch sozusagen ins eigene Gehirn reinzukriegen und noch mental zu verarbeiten, um es dann auch mit vorhandenen Informationen zu vernetzen und damit eine Einbettung ins Langzeitgedächtnis auch hinzukriegen. Ich mache manchmal eine Kombo manchmal, dass ich mir nämlich Stellen rauskopiere, das auch als Quote marke und dann oben drüber nochmal schreibe, was heißt denn das für mich?
Ja, genau. Ich nutze dazu diese Ausklappfunktion. Meistens mache ich den Screenshot oder die Kopie der Textstelle in den eingeklappten Teil, den du wegblenden kannst, und schreib mir den Kommentar, warum das relevant für mich ist, in den ich sofort sehe, den ich dann ausklappen muss. Und so habe ich sozusagen kann ich mir, ohne dass ich das Zitat oder die Textstelle oder die Grafik oder sonst was sehe, kann ich mir im Prinzip den relevanten Teil für mich in meiner Argumentation im Paper schon vorbauen und habe ihn dann gleich, ohne dass er so zerrissen ist. Das funktioniert auch recht gut. Also
ja, klingt genau nach sozusagen, du bist sozusagen selber über diesen Weg selber zusammengebaut. Das würde ich genau so sagen. Also das ist deshalb meine ich so eine konvergente Sache und das ist auch gerade sozusagen ja der heiße Scheiß, wenn man so sagen kann. Und also diese Verletzung dann natürlich ist noch der nächste Schritt, dass man auch sagt, okay, dieses Ding hängt mit dem zusammen. Da bin ich aber auch persönlich, muss ich sagen, immer noch am rumexperimentieren, was da das Beste ist. Es gibt auch andere Tools, Roam und solche Sachen und OnRoam, was es implementiert und so. Ne? Es ist ein
Das hätte ich jetzt als zweites genommen. Das ist nämlich die Komponente, die Notion noch fehlt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie fehlt, aber die ich noch ganz spannend fände. Und sowas, was Roam Research oder Obsidian beispielsweise macht, die über diese grafischen, die im Prinzip so Graph Views, also grafische Repräsentationen deiner Notizen oder deines Wissens, je nachdem, wie man das begreifen will, deiner Artefakte aufbauen können, sodass du im Prinzip von Note zu Note springen kannst und dir deine Notizen auch visuell erschließen kannst. Genau. Und das ist so ein bisschen die Überleitung zum dritten Teilaspekt, nämlich dem Auffinden von wissenschaftlicher Literatur. Das ist ja auch ein auch etwas, was wir gesehen haben mit den Open Knowledge Maps, die genau diese Visualisierung gehen, um diese breite Masse an Veröffentlichungen, die in der wissenschaftlichen Community aus allen Aspekten, aus allen Themen, aus allen Domänen erscheint, visuell erfahrbar zu machen oder navigierbar zu machen, ne, wo man sich im Prinzip durch die entsprechenden Forschungsthemen visuell in so einem Graph klicken kann. Und das finde ich nach wie vor einen ganz, ganz coolen Aspekt, der ein hohes Maß an Serendipity ist. Also dieses zufällig von einem Thema in das nächste stolpern und dadurch etwas für sich Relevantes zu entdecken.
Auch etwas Neues, ne, genau, dass man eben nicht in dieser Bubble ist, was natürlich auch sozusagen ein bisschen so die hohe Kunst ist, ne? Man muss es scharf genug haben, um nicht komplett auszufransen, aber es darf auch nicht zu scharf sein, dass man nur auf diesem Thema hockt, und das ist natürlich die feine Kunst bei der Austarierung dieser Knowledge Maps.
Ja. Und das ist im Prinzip der größere Aspekt, und das ist, glaube ich, der den meisten auch echt noch relativ schwer fällt. Wie kommt man denn eigentlich an wissenschaftliche Literatur? Und Knowledge Maps ist so ein Aspekt, der ist, glaube ich, aber auch wenig zuträglich, wenn du ganz, ganz konkrete Themen suchst. Das ist eher so, um mir ein Wissensgebiet mal so topografisch im Prinzip zu erschließen. Um mal zu gucken, okay, wo liegt eigentlich was auf dieser Wissenslandkarte zu diesem Thema? Und mit was ist dieses Thema verwandt? Weil was man oftmals hat, wenn man nicht in der Wissenschaft, nicht in einem bestimmten Feld unterwegs ist, nicht in einer Domäne steckt, ist, es fehlt einem das Vokabular, nach dem man suchen kann. Was wirklich treffsicher dir die richtigen Ergebnisse. Und wie erschließt du dir das Vokabular? Entweder du näherst dich an über so eine fuzzy Terminologie-Logik, ne? Also du versuchst irgendwie was zu googeln und siehst dann, da kommen Suchergebnisse, die verwenden leicht anderen Terminus, dann verwende ich doch mal den, und so hangelst du dich im Prinzip von einem Suchergebnis zum anderen und versuchst, deine Suche spitzer werden zu lassen und für dich relevantere Themen zu finden. Oder du machst es halt, indem du, und das dafür finde ich, ist Open Knowledge Maps ganz cool für die Teile, die sie schon implementiert haben oder die sie schon umfassen. Du guckst dir Themen an und guckst, was sind da eigentlich die großen Schlagworte und was sind die großen Themenströmungen, und kannst dann auf Basis dieser visuellen Landkarte, die sich da gibt, tatsächlich auch mit den entsprechenden Suchtermen dann schon deutlich spezifischer in eine Google-Suche gehen oder ähnliches. Und Google ist ja nur ein Tool, ne? Also Google Scholar ist sozusagen der Urvater unter diesen, wie finden wir Artikel. Ist nach wie vor aber irgendwie sinnvoll, finde ich.
Ja,
erstaunlicherweise.
Es gibt natürlich auch mittlerweile viele andere Tools. Es gibt Base in Bielefeld, was auch sehr, sehr breit ist. Wir selber entwickeln ja auch unsere eigene Suchmaschine, Livivo, was sozusagen die Alternative zu PubMed ist, aber noch sehr viel weiter darüber hinausgeht und viel mehr andere Quellen auch noch mit aufnimmt. Es gibt viele domainspezifische Tools, und ich glaube, viele Sachen fallen bei Google Scholar auch oder fallen daraus, die sind gar nicht aufgelistet. Das heißt, ich weiß viele Leute, und ich kenne einige Leute, die tatsächlich damit ein Problem haben, weil sie dort eben nicht alles drin finden, sondern spezielle Datenbanken oder spezielle Quellen eben nur bei domainspezifischen Suchmaschinen auch abgreifen können. Mhm.
Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, wenn man als wissenschaftliche Literatur sucht, ist Google Scholar, glaube ich, eher unbefriedigend. Wenn man als nicht wissenschaftliche Quellen sucht, dann, also Paper sucht im Spezifischen, dann ist Google Scholar gar nicht so verkehrt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Gerade wenn man sozusagen als Quereinsteiger sozusagen erstmal einen Überblick haben will, ja.
Genau, weil du kannst auch leicht nach, grenz mir mal den Erscheinungszeitraum auf 2019 oder sowas ein. Und hast dadurch eine relativ einfache Sortierung nach den aktuellsten Ergebnissen oder ähnliches. Und das ist gar nicht so verkehrt. Ja, dann halt, wie du sagtest, domainspezifische oder auch größere Literaturdatenbanken oder Suchmaschinen wie Base, glaube ich, bestes Beispiel. Oder halt die Webseiten der entsprechenden Publications. Also wenn man weiß, in welchem Journal man suchen will, ist natürlich die Journal-Webseite irgendwie naheliegend.
Ist ja meistens super schlecht.
Meistens.
Ich überlege gerade, ob ich da schon mal was sinnvoll gefunden habe. Ich glaube nicht, dass es meistens sehr unbefriedigend, würde ich sagen. Also.
Ja, ich konsultiere die relativ offen, weil ich natürlich die DOI brauche für Sci-Hub.
Ja, aber kommst du da nicht anders dran? Also sagen wir so, im lebenswissenschaftlichen Bereich kommt man, ja, okay, gut, ja, nee, man kommt, ich weiß, bei speziellen Suchmaschinen ist das
mal so, mal so
nicht immer gegeben. Ja, ja.
Also gerade Recht. Rechtliche Themen aus so Juristenzeitschriften ist oftmals tatsächlich am ehesten über die Verlagsseiten auffindbar. Ja, so Sozio-Zeug, alles was mit Menschenbezug daherkommt, ist auch oft in dem Bereich. Ja, aber es, ja.
Ja, ich glaube, in Lebenswissenschaften sind wir da, glaube ich, relativ gut bedient, weil die Daten auch meistens sehr strukturiert sind. Ich weiß, dass es in anderen Feldern nicht so scharf umrissen ist und die Metadaten einfach nicht da sind. Nebenbei, das ist auch wieder so ein NFDI-Thema, ne? Das ist ja eine große Lücke in vielen Feldern noch. Mhm. Nebenbei, jetzt springe ich ganz gemeinerweise. Diese gesamte Semantifizierung von Papern, das ist ja auch super schade, dass das nicht der Fall ist. Ne? Also wenn ich ein Paper lese und dort eine Zahl sehe, dann weiß ich, es handelt sich um ein P-Value oder es handelt sich um eine Anzahl oder um eine maximale Konzentration von einem Stoff oder sowas in der Art. Und wenn man das semantisch aufbereiten würde, dann könnte man auch eine viel, viel bessere Suche machen. Ne? Und da ist man so weit davon weg. Vielleicht noch ein Punkt, wo ich auch hier Werbung machen kann, die TIB in Hannover. Unter anderem arbeitet Lambertella da, vielleicht kennt ihr auch noch viele andere Leute, die dort arbeiten, aber es ist hier auch ein Gast in unserem Podcast schon gewesen. Die haben ein großes Projekt, das heißt Open Research Knowledge Graph, wo es genau darum geht, sozusagen diese Semantifizierung umzudrehen, dass man sagt, okay, leider wird es von Publishern nicht gemacht, sondern wir nehmen uns jetzt Paper und sagen, okay, hier sind irgendwelche Research Questions drin und hier sind die und die Werte zu finden. Dann kann man zum Beispiel den R-Wert von Covid beschreiben und damit Paper vergleichen. Und das ist eine relativ spannende Sache. Und das könnte später auch zu einer besseren Suche führen. Also kleines Nebenprodukt, deshalb denke ich, ist der Teaser hier ganz gut.
Das war auch tatsächlich mal eine ganze Zeit lang ein großes Forschungsthema im Bibliotheksbereich. Ja. Ne? Also so 2014, 2015 Semantic Web und...
Ja. Ich hoffe ja, das kommt jetzt langsam wieder, weil auch die ganzen Machine Learning Sachen besser sind. Das heißt, man kann mittlerweile auch sozusagen rückwärts wieder semantifizieren. Das heißt, man kann Machine Learning oder Text Mining anwenden, um bestimmte Sachen zu erkennen. Also haben wir auch Forschungsprojekte selber im Laufen, lustigerweise auch mit der TIB und mit dem DSMZ noch mit dabei. Dennoch wäre es natürlich viel, 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 viel besser, wenn die Autorinnen oder die Autoren selber sagen, hier, das ist ein Gen und das ist ein P-Wert. Gerade bei Gennamen, hatten wir das hier behandelt, ne? Dieser große, ich nenne es mal Fuck-up mit Namen und Excel, also Gennamen, humane Gennamen in Excel, dass sich dann die Community entschieden hat, Gene umzubenennen, weil sonst dieses Problem in Excel stattfindet. Ein Trauerspiel. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es halt so Sachen wie Hedgehog oder solche Sachen. Das sind Gennamen, aber die haben natürlich auch andere Bedeutung. Und wenn man dort im Paper, also als Autor sagt, das hier ist ein Genname und das hier ist irgendwie ein Expressionswert oder was auch immer, und das ist ein P-Value. Wenn man das hätte, dann würde man diese Maschinenlesbarkeit auch nutzen können, um das besser für Menschen wieder lesbar zu machen. Ja. Aber du hast recht, das ist ein Thema, was stand, was hoffentlich wiederkommt und wo man noch viel, viel Energie reinstecken müsste eigentlich. Hm.
Genau, was haben wir noch? Repositorien sind auf jeden Fall noch ein guter, also über die besonders altehrwürdigen, sowas wie Archive hinaus natürlich mittlerweile sehr spezifische Repositorien auch nach dem Modell von Archive. Hatten wir auch schon ein paar African Archive, glaube ich, hieß das. Bin ich mir gar
nicht sicher. Ich weiß, du meinst, ich bin auch nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Ich fand das Konzept halt interessant, aber ich kann es nachvollziehen, dass hat mich sogar in einem Barcamp eine Aufnahme dazu. Ich bin
genau, mir nicht ganz sicher. Johanna Hafermann.
Genau, richtig, genau. Ja.
Genau, sowas oder entsprechende Magazine, die auf Preprint Repositorien aufsetzen. Ja, das wäre noch sowas. Was ich ganz spannend finde, sind solche Sachen, oder ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wo solche Systeme oder wo solche Projekte stehen, aber so Aspekte, die mit dem Open Access Button kamen oder mit dem Projekt Unpaywall, wo du im Prinzip nicht nur auf Paper gestoßen bist und die dann irgendwie checken konntest, ob es die und wo es die als Open Access Paper gibt oder als frei verfügbares PDF oder sowas, sondern du hattest ja auch so ein bisschen am Rande Metadaten mit, wie oft das beispielsweise abgerufen ist. Das heißt, du hattest so ein bisschen Indikator dazu, was sind denn zum Beispiel jetzt gerade Trending Papers oder eine Aussage darüber, wie stark das frequentiert wird, dieses Paper, was wiederum ein bisschen den Rückschluss zuließe, so halb zumindest, was für eine Relevanz so ein Paper hat. Auch viele Verzerrungen drin, viel Bias drin, aber ist zumindest mal ein Ansatz.
Ist genau.
Und sowas finde ich halt auch irgendwie ganz gut, insbesondere wenn du halt kein Wissenschaftler bist, sondern wenn du dir so ein wissenschaftliches Themenfeld von außen erschließen musst, dann ist es manchmal echt schwer und mühsam, sozusagen die fünf Fundamente als Paper aus diesem Bereich zu finden, die halt irgendwie jeder zitiert oder auf denen viele aufbauen. Das ist nicht so einfach.
Ja, das ist, ich überlege gerade, das kann natürlich auch als Forschenden auch von Interesse sein, dass man sagt, okay, ich will jetzt in dieses tangierende Thema mit eintauchen und ich muss mir einen schnellen Überblick generieren, dann kann das auch hilfreich sein oder die gleiche Aufgabe sein. Oder, ja.
Und zum Bezug natürlich, nach wie vor fragen Sie Ihren freundlichen Bibliothekar des Vertrauens oder konsultieren Sie Sci-Hub. Nutzung und Referenz auf dieses Projekt ist unter eigener Verantwortung. Und du hattest es schon erwähnt, wir haben die Folge, die wir hoffentlich vor dieser Folge hier veröffentlichen, nein, nicht hoffentlich, die wir vor dieser Folge hier veröffentlichen, die kümmert sich oder geht so ein bisschen mit zwei Gästen um das Thema Tracking und da kommt ja auch zur Sprache, dass das natürlich, das Sci-Hub ja auch darauf basiert, dass Autoren im Prinzip diesem Projekt ihre Accounts zur Verfügung gestellt haben. Und in dem Moment könnte das natürlich auch etwas schwieriger sein, weil dann irgendwann vielleicht auch mit Folgen zu rechnen ist für diese Personen, beziehungsweise vielleicht sogar für Leute, die das dann nutzen. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Aber derzeit ist nach wie vor einer der ersten Orte, die ich konsultiere, wenn ich wissenschaftliche Paper aus subskriptionspflichtigen Journalen brauche, ist mein Bibliothekar. Und wenn der gerade beim Frühstück ist, dann konsultiere ich Sci-Hub.
Ja, und das ist sehr, sehr schade, dass man nicht einfach dieses öffentlich finanzierte Wissen durch einen kleinen Klick einfach beziehen kann.
Ja.
Hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt.
Wir werden nicht müde, es zu erwähnen, genau.
Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, falls wir es noch nicht erwähnt haben sollten.
Genau. Ich finde, das Thema Finden ist das Schwierigste von allen nach wie vor.
Und es wird zunehmend schwieriger, denn man muss sich vor Augen halten, wir haben ein exponentiell wachsenden Korpus an Literatur und das heißt, der Heuhaufen wird größer.
Ja.
Die Zeit wird knapper und effizientes Finden ist wichtig. Ja.
Ja. Und wie schon am Anfang gesagt, wir reden hier vornehmlich im Prinzip von westlicher Literatur oder Literatur, die im westlichen Bereich irgendwie erschienen ist, in englischer Sprache oder ähnliches. Wir reden da noch überhaupt nicht von der Masse an Papern, die insbesondere aus China und Indien erscheinen. Wahnsinn.
Ja, genau. Ja. Nebenbei vielleicht auch noch für den Überblick, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das TLDR, das Too Long Didn't Read von Semantic Scholar, die letztendlich diesen GPT-3 Ansatz nutzen, um Paper zusammenzufassen, also kurz, ja, kurze Abstract zu schreiben. Hast du das auf dem Schirm? Das ging ja auch kürzlich durch die Presse. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Dennoch, man muss die Sachen erstmal finden, muss man auch sagen. Man muss erstmal die, ja, die Nadel gefunden haben, um sie dann irgendwie schnell zu konsumieren. Aber das ist vielleicht
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jetzt müssen wir zwei Dinge erklären. GPT-3, genau. Ist, glaube ich, ein OpenAI.
Genau, kommt aus deren Hause, ja.
Genau. Ist es ein Algorithmus? Nee, ist eine Engine oder sowas, ne? So eine Artificial Intelligence Research irgendwas.
Ja, es ist ein Machine Learning Model, wo du letztlich teilweise Texte drin hast, die dann genutzt werden, um neue Texte zu generieren.
Genau. Also ich glaube, das Mittel der Wahl ist da Autoregression. Ne? Also du hast den Korpus an Text und den reduzierst du auf das Wesentliche. Oder distillierst ihn. Genau. Und das ist beachtlich. Also wenn man da so die ersten Ergebnisse sieht, das ist echt krass, was man da macht. Aber das Projekt von Semantic Scholar in der Hinsicht habe ich da nicht mehr auf dem
Aber Schirm. Man muss die Sachen erst gefunden haben und tatsächlich ist diese Suche weiterhin noch ein Problem. Und natürlich auch hier wäre je besser die Metadaten, desto besser kann man die ganzen Sachen finden. Und ich glaube auch, das ist immer noch ein Punkt, interessante Sachen zu finden. Tatsächlich, sollte man vielleicht auch noch sagen, also Twitter ist auch noch eine super Quelle. Also jetzt nicht gesucht, sondern eine Möglichkeit, um einfach drüber zu stolpern. Aber das ist jetzt vielleicht noch ein anderer Ansatz. Tatsächlich ist Suche natürlich, dieses ganze Information Retrieval, ein Riesenthema, an dem auch viel aktiv geforscht wird.
Hm. Es gab übrigens sehr lustig zum Thema GPT-3. Warum habe ich denn so Probleme, das zu sagen? Das können wahrscheinlich nur Computer sagen. Genau. Als das Fahrtaufnahmen, es gibt so einen Bereich im The Guardian, der nennt sich Comment is Free, glaube ich. Ist so ein bisschen auf die leichte Schulter genommene ernste Themen kommentiert. Und da gab es tatsächlich, als das Projekt online gegangen ist, also publicly online, gab es da einen kompletten Artikel, der von diesem GPT-3 Model sozusagen geschrieben wurde. Und es ist erstaunlich. Also das ist echt krass. Ich pack dir mal in die Shownotes. Das ist echt krass. Wenn man das liest, denkt man nicht, dass es, also wenn es einem keiner sagen würde, und es steht groß drüber zum Glück, denkt man nicht, dass das tatsächlich aus dem Algorithmus gefallen ist.
Man muss sagen, also ganz, ganz neu sind diese Sachen nicht, also zumindest konzeptionell mehr so die lustige Anekdote sind doch diese Handvoll Computer Science Studenten, die, also Informatikstudierenden, die ein Tool geschrieben haben, was ein Paper geschrieben hat und das dann doch auf einer Konferenz eingereicht haben und das auch angenommen wurde. Und dann haben die das gleich publik gemacht und dann wurden sie da wieder ausgeladen. Und dann haben sie sich ja in diesem gleichen Hotel, in dem das Ding stattfand, einen Raum gemietet und haben dann computergenerierte PowerPoint-Slides gezeigt und haben dazu was gesagt. Hilarious. Das ist so mein Fischgehirn oder Fischgedächtnisverständnis noch von der Lage. Vielleicht habe ich da jetzt ein paar Details umgedreht, aber ich glaube, so war das.
Ja, das deckt nochmal einen ganz eigene Richtung auf.
Ne? Genau, und das ist schon lange, lange her. Also von daher ist das jetzt durch die verbesserte Algorithmik und auch bessere Hardware und sowas natürlich noch am ganz anderen Level angelangt.
Ja, ich meine, das ist ja so eine der ja, ich weiß nicht, ob das eine der Hoffnungen ist, aber eine unserer Hoffnungen ist ja, dass wir den Maschinen die unangenehmen Arbeiten überlassen können. Und was ist unangenehmer als ein Research Paper über Monate zu schreiben? Stimmt. Insofern fütter das Ding mit Ergebnissen und lass das Ding das Paper generieren. Also der Wunsch, der ist ja ein legitimer an der Stelle.
Ich will mir nicht an meinem eigenen Ast sägen, aber tatsächlich sollte auch die Forschung noch weiter automatisiert werden. Wir hatten ja schon diesen Roboter Adam häufiger angesprochen. Wie heißt der Film mit Johnny Depp? Tranquility, ne? Transcendence. Ne? Super Film. Also ich glaube, der hatte keine guten Kritiken bekommen, so, aber ich fand ihn echt klasse. Die komplette Automatisierung der Wissenschaft und super effizient, aber dann gut.
Also da geht aber auch wirklich noch ein ganz, ganz neuer Bereich auf. Also insofern, vielleicht Ist das, und ich meine, wir hatten es ja hier schon an einigen Stellen, ne? OpenML, da sind wir noch ein Stückchen weit weg von Artificial Intelligence in seiner höchsten Form, aber Machine Learning ist, glaube ich, schon gut, gut dabei. Und auch da gibt es eine ganze Reihe von neuen Entwicklungen in letzter Zeit.
Ja, wie soll ich das sagen? Also man darf heutzutage keinen Forschungsantrag ohne AI oder AI oder KI zu schreiben. Und man erkennt auch, also wenn du Indikatoren für einen guten Antrag sehen willst, die schlechten oder die aufgeblasen schreiben AI hin und die technischeren schreiben halt Machine Learning rein, ne? Denn sozusagen dieses Künstliche Intelligenz ist so ein super schwammiges Thema, was sogar Politiker dann irgendwie in den Mund nehmen und es eigentlich nicht verstehen. Und Machine Learning ist eigentlich eine, es gibt auch Symbolic AI und solche Sachen, aber das ist eigentlich die Implementierung dessen und naja, wie auch immer, das ist noch ein anderes Thema, aber tatsächlich geht da überall was und man muss überall, um irgendwelche Mittel zu bekommen, zu sagen, ja, machen wir auch. Und wenn es nur tatsächlich, und da ist der Übergang ja fließend, nur ein bisschen aufgebohrte Statistik ist.
Ja. Ja. Schuldig im Sinne der Anklage. Auch ich habe das schon.
Ja, gemacht. Ich auch.
Also ich meine, es ist aber auch die Argumentation dahinter ist ja nicht nur, dass es die Förderer sehen wollen, aber es ist ja auch einfach sinnvoll, weil es wird so oder so in allen Bereichen kommen.
Ne? Also. Es ist ja nicht so, dass man das da nicht macht. Es ist halt einfach viel, viel erreichbarer geworden. Genau darum geht's. Ich glaube, wie heißt denn das Buch vom Kevin Kelly, The Inevitable? Wie war das noch? Der hat auch so gesagt, so die nächsten paar Jahre geht's eigentlich darum, irgendwie die Machine Learning Methoden in der Welt auszurollen und auf alle möglichen Probleme zu schmeißen. Und dann jede neue Iteration oder Verbesserung dann eben wieder drauf zu packen. Fängt hier an bei, keine Ahnung, unsere Kameras hier in unserer Tasche, hier in unserem Telefon, was ich jetzt gerade hochhalte, was hier keiner sieht, ist, die Sachen werden besser, weil da einfach bessere Algorithmik dahinter steht, durch maschinelles Lernen. Und das hilft an allen Ecken und Enden. Wir versuchen halt in allen Forschungsbereichen da auch sowas anzubringen. Das kann manchmal sinnvoll sein, manchmal weniger sinnvoll, aber klar. Also und von daher, ja, mache ich ganz genauso und wir wenden das natürlich auch genauso an. Aber auch in Anträgen muss es heutzutage drinstehen.
The Inevitable.
Genau,
Understanding the 12 Technological Forces that will shape our future. 2016 erschienen.
Ist schon, ja, aber wer Kevin Kelly nicht kennt, ist der, glaube ich, der Gründer oder zumindest war der Editor von Wired Magazine. Wired. Ist unglaublich, der hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel. So möchte ich auch mal sein in dem Alter, weil der einfach so immer noch so super innovativ ist und irgendwie so allen irgendwie 20 Jahre voraus ist irgendwie mental.
Ja, wie war das? Löst dich, oder wenn du nicht mehr an dein Fundament denken musst, dann hält dich auch nichts mehr auf dem Boden? Ist eine schwierige Sache, weil, ja.
Abwägen, also man muss natürlich sagen, es ist jetzt auch nicht alles Gold, aber er ist auf jeden Fall, hat er ein paar sehr, sehr gute Gedanken, die nebenbei, der ist ja auch, jetzt will ich gar nicht aufräumen, der ist ja so mit den Amish, ne? Das ist nämlich super lustig, dass der nämlich voll die Amish so cool findet, weil die, ich komme echt nicht mehr dahinter, wie war denn das, warum fandet er die cool, weil die Technik nicht persönlich verteufeln, sondern sie wollen nicht, dass Technik ihre Community zerstört. Das heißt, so ein Telefon, was irgendwie Verbindung zu einer anderen Amish Community aufbaut, das ist sozusagen gut, ein Fernseher nicht, weil das die Leute separiert. Irgendwie so, also jetzt irgendwie ganz. Also das heißt, das ist natürlich immer noch ein menschenzentrisches Bild dahinter. Naja, gut, jetzt
meine nicht Bitte. Zu sehr abschweifen. Heute haben wir aber auch ein paar echte Haken geschlagen.
Ja, aber deshalb machen wir das ja auch.
Ja, hier. So ist das für Profi-Meanderer.
Genau.
Dann würde ich sagen, wenn dir jetzt nicht noch was Maßgebliches zum Thema Auffindbarkeit angeht, was glaube ich ein Thema ist, was wir über die nächsten Jahre vielleicht auch nochmal etwas mehr begleiten sollten, was da eigentlich der sinnvollste Weg ist.
Da hätte ich nebenbei auch noch Experten an der Hand, die ich sehr gerne hier auch vors Mikrofon nochmal setzen würde.
Mhm. Super. Dann würde ich sagen, tun wir für heute den Deckel drauf.
Genau. Vielleicht noch eine kleine Sache am Jahresende, was immer mit dazugehört bei uns, ist Spenden, weil wir doch gelegentlich auch angesprochen werden, beziehungsweise früher, ja, also Leute einfach wollten, hier, wir wollen was dann machen. Wir können immer wieder darauf verweisen, die Wikimedia Foundation oder Wikimedia Deutschland, je nachdem, wo man das Geld hinpacken möchte, freuen sich immer über ein paar Euro mehr. Ich würde dieses Jahr auch ganz gerne auch noch auf die Carpentries verweisen, eine Organisation, die ich auch super klasse finde, wo ich auch in verschiedensten Rollen aktiv bin und die einfach dafür sorgen, dass eben, das, was ich vorhin gesagt habe, diese Data Science Skills einfach breit ausgerollt werden an Forschende, aber auch an Bibliothekarinnen und Bibliothekare und eigentlich noch viel weiter darüber hinaus. Auch da gibt es gerade einen Spendenaufruf noch bis zum Ende des Jahres. Und haben wir sonst noch was? Vielleicht Wauer Holland Stiftung, vielleicht auch noch ganz gut. So wer jetzt noch Geld rumliegen hat.
Genau, wer das gern in konkrete wissenschaftliche Projekte gießen will, es gibt Experiment. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform für wissenschaftliche Projekte. Mal mehr wissenschaftlich, mal weniger wissenschaftlich, aber erstaunlich wissenschaftlich. Also, was ich damit meine, ist, es sind tatsächlich wirkliche Forschungsprojekte und nicht hier irgendwie. Es klingt jetzt ein bisschen despektierlich, meine ich gar nicht so. Nicht hier irgendwie, wir wollen gemeinsam mit unserer Dorf-Community irgendwie eine Galaxie annotieren oder sowas, was auch vollkommen legitim wäre. Aber hier geht es wirklich um kleine Beiträge zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen aus nahezu jeder Disziplin. Also fängt von Biologie an, geht hin bis zur Mathematik. Und Mathematik ist auch mit das Spannendste. Da kann man so Kleinbeträge spenden, weil die ganzen Projekte, die da drauf sind, jetzt auch nicht unfassbar große Beträge wollen. Die meisten fangen tatsächlich so um die 5.000 Euro als Investitions- oder als Funding-Goal an, was ich super cool finde. Ist total auf dem Boden geblieben. Oder man guckt, es gibt diverse, ja, Organisationen global, die sich tatsächlich dafür einsetzen, der Stimme der Wissenschaft ein bisschen mehr, Gehör zu verschaffen. Das Wort habe ich gesucht. Gehör zu verschaffen. Und dabei tatsächlich dann auch eigene Projekte auf den Weg bringen. Ich bin beispielsweise Mitglied bei der Planetary Society. Wer das nicht kennt,
Ich kenn's nicht, sag's mir mal.
Sehr, sehr spannend. Die Planetary Society wurde, ich glaube, in den 80er Jahren, wenn nicht sogar 1980, von Carl Sagan gegründet. Und hat sich als gemeinnützige und ich glaube sogar überstaatliche Organisation der Erforschung unseres Sonnensystems und der Suche nach außerirdischem Leben verschrieben. Und mittlerweile ist seit etlichen Jahren Bill Nighy, glaube ich, einer der bekannteren Wissenschaftsjournalisten, der Vorsitzende. Und die haben, also machen schon sehr, sehr, sehr viele Jahre, 30 Jahre, nee, mehr sogar 40 Jahre jetzt, Wissenschaftskommunikation, natürlich mit dem Fokus auf Raumfahrt und alles, was um die Erforschung des Außerirdischen geht, also im wahrsten Sinne, alles, was um unsere Erde herum ist. Und was die auch gemacht haben, ist, die machen mittlerweile eigene kleine Projekte. Unter anderem haben die ein Sonnensegel entwickelt, was tatsächlich jetzt im Einsatz ist. Und zwar das LightSail, nennt sich das LightSail 2, wird gerade von der NASA auf 3 Projekten gefahren und ist damit tatsächlich auch ein essentieller Beitrag. Ui. Und da bin ich seit langer, langer Zeit Mitglied und das ist eine sehr coole Community und ein sehr cooles Projekt.
Wow, nee, klingt super. Ich hab irgendwie die Sterne erst dieses oder die letzten Jahre so wirklich für mich entdeckt oder so den Sternenhimmel und muss sagen, es ist einfach super cool. Also gerade jetzt auch so in der Winterzeit, der Mars war ja dieses Jahr auch super cool zu sehen. Und das ist, glaube ich, so nah dran wie nächsten 15 Jahre nicht und so. Ich weiß nicht, was mich davor immer abgehalten hat, aber irgendwie bin ich da jetzt mehr drauf gekommen. Nebenbei vielleicht auch durch eine sehr zu empfehlende Sci-Fi-Serie, die wahrscheinlich jetzt auch die meisten schon kennen, ist The Expanse, ne? Was ja auch gerade diesen Konflikt innerhalb vom Sonnensystem in der Zukunft darstellt und die Leute auf der Erde, die Leute auf dem Mars, die Belter und sowas, das alles sehr, sehr nah dran hängt. Und The Martian, das ist auch ein super geiler Film, muss man echt sagen, der Marsianer.
Und wo wir gerade beim Mars sind, es gibt natürlich auch The Mars Society.
Ah, okay.
98 gegründet.
Eine Splittergruppe ist das sozusagen die Volksfront.
Genau. Hat sich tatsächlich der Erforschung des Mars verschrieben. Finanziert genauso Projekte, die zum Mars gehen, so Kleinprojekte, so kleinere, Satelliten und sowas zur Erforschung. Kennt man in Europa, werden die in der Regel in Kiruna gestartet. Rexus heißt, glaube ich, das Projekt dazu. Ja, das ist auch ganz spannend. Und ich sehe gerade, James Cameron, der Regisseur, gehört zu den Gründungsmitgliedern.
Wow.
Das wusste ich auch noch nicht. Also es gibt viele Projekte, die dankbar sind über jeden Euro, den man dahin kippt.
Genau, das so vielleicht so als finaler Spendenaufruf in diesem Jahr. Ansonsten haben wir wieder viele spannende Themen vor uns schon, verraten wir diesmal nicht, da sind wir sozusagen nicht offen. erst Ei, dann Gag, also erstmal gucken, wie die Sachen fliegen und dann können wir uns auf jeden Fall wieder auf ein paar spannende Folgen im nächsten Jahr in gewohnt unregelmäßigen Abständen freuen. Aber so ist es halt.
Ja, es ist nach wie vor ein bisschen schwierig, aber was soll's. Wir versuchen unser Bestes und ich glaube, das muss an manchen Stellen halt einfach genügen.
Genau. Manchmal braucht es einfach seine Zeit. Gut Ding will Weile haben.
Ja, genau. Bevor wir jetzt noch weiter solche Sprüche klopfen, würde ich sagen, danken wir den Zuhörenden. Falls ihr Sachen habt, die wir noch nicht erwähnt haben, oben Paper zu entdecken, zu lesen, zu beurteilen oder zu schreiben, lasst es uns wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
Macht es gut. Vielen Dank. Schönes Jahresende und dann bis bald wieder. Tschüss.
Genau. Bis bald. Ciao.